Dieser Podcast wird euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
Unser Ding. Und
UFM.
Late Line. 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Johannes Sassenroth.
Ich habe gelernt, man muss immer ein bisschen warten, bis man was sagt. Bis zu so einem Punkt, wo keiner mehr damit rechnet, dass jemand was sagt, weil niemand was sagt. Dann kriegt nämlich jeder mit. Nee, so ein bisschen wie beim Sommerloch. Da erwartet man nicht mehr, dass irgendein Politiker, der was zu sagen hat, was sagt, weil die Wichtigen sind ja alle weg. Und es sagt eigentlich auch keiner was. Und dann kommt plötzlich einer daher mit so einem Vorschlag und bäm, ist er so für 1-2 Tage überall, weil ja sonst keiner irgendwie was sagt. Dann nimmt man das bisschen, was gesagt wird. Ist ein bisschen sehr abstrakt erklärt. Aber ich meine eigentlich nur das, was Anfang der Woche passiert ist mit Hashtag Dienstjahr oder Dienstpflicht. Das ist plötzlich so ein Begriff gewesen, der rumgegangen ist, der auch in den Medien war und online war und so weiter. Weil Unionsleute einfach mal so einen Sommerloch-Vorschlag rausgehauen haben. Sommerloch-Vorschlag kann man einfach nur sagen, weil die eigenen Leute schon dagegen sind. Hinter dem Dienstjahr versteckt sich einfach nur die Idee, dass Leute doch, egal ob Männer oder Frauen, wieder verpflichtend ein Jahr einen Dienst leisten sollten. Egal ob in der Bundeswehr oder aber eben in sozialen Berufen. Das wäre doch gut für Deutschland, hat man so gesagt, ne? Das wäre doch gut für die Armee und an sich. Fehlen doch überall Pfleger und so weiter und so fort. Ja, die eigenen Leute sind dagegen, weil sie sagen, pff, kostet ewig viel Geld. Und Geld ist auch oft nicht das Problem. Gibt es andere Zahlen, ne? Dass genügend Geld da wäre für Ausbildung von Leuten. Nicht nur eben in so einem Dienstjahr, aber sich nicht genügend Leute melden. Juristen sind gegen so einen Vorschlag, weil wäre ja ein Zwang. So eine Dienstpflicht. Und die aus den sozialen Berufen, die finden das auch gar nicht so gut, dass man irgendwie Leute verpflichtet, irgendwo sich sozial zu engagieren, weil die hätten einfach gerne die Leute, die das aus freien Stücken machen und dementsprechend motiviert sind. Also, wir müssen diesen Vorschlag gar nicht weiter diskutieren, weil der ist eigentlich schon wieder raus. Aber ich finde, diese Nicht-Diskussion um Dienstjahr und Dienstpflicht ist doch eigentlich wieder ein ganz guter Anlass, um über eure Erfahrungen zu sprechen, die ihr mit sowas gemacht habt. Immerhin gibt's noch lebende Menschen, die mal Zivi waren. Immerhin gibt's aktuell BUFDIs, also Bundesfreiwilligendienste, wo genau das gemacht wird, aber was vorgeschlagen wurde, aber eben freiwillig. Es gibt FSJler, die vielleicht auch in ein anderes Land gefahren sind, um bei einer Organisation für ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, teilweise auch auf eigene Kosten, was Interessantes und Spannendes und hoffentlich Gutes für die Gesellschaft zu machen. Und es gibt auch Leute, die haben Wehrdienst gemacht. Sprich, ihr habt die Erfahrung selbst. Ihr seid quasi die Experten in dem Thema. Und deshalb würde ich gerne nochmal so von früher oder auch von aktuellen Geschichten hören. War das sinnvoll, was ihr da gemacht habt? Als Pfleger, als Beifahrer vom Krankenwagen, als Soldat. Habt ihr dabei was gelernt? Konntet ihr anderen Menschen dabei helfen? Ja oder nein? Das sind so die Fragen, die ich an euch hätte. Ruft an, 0800 80 5 an die 5. Das Blöde ist, ich kann nämlich gar nicht mitreden. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Bei mir war das vor 20 Jahren Thema, ob ich jetzt Wehrdienst leisten muss oder einen Zivildienst. Aber zum Glück hatte ich da so eine blöde Sache in meiner Kindheit, die irgendwie nervig war, aber die wenigstens dazu geführt hat, dass ich noch nicht mal zur Musterung musste. Also ich bin raus aus dem Thema Zivildienst und Wehrdienst und kann gar nicht mitreden. Und weiß nicht, ob das gut ist, ob das praktisch ist, ob das sinnvoll ist, ob man dabei was lernt oder ob man dabei einfach nur seine Zeit absitzt und klischeehaft nachts Karten spielt mit anderen Leuten und zu viel trinkt. So, deshalb klärt mich auf, ich will ja nicht dumm sterben. 0800 80 5 mal die 5. Die Late Line heute Abend mit dem Thema von Zivis, Buftis, FSJ lernen oder auch Wehrdienst lernen. Ich hätte auch, wie gesagt, ich betone nochmal, ich hätte gerne heute Abend auch Leute, die erzählen, wie es ist, nicht nur in sozialen Berufen zu arbeiten, während so einem Zivi-Jahr, sondern die sich in einem freiwilligen sozialen Jahr auch dazu entschlossen haben, ins Ausland zu gehen, bei so NGOs zu arbeiten. Weil meine Theorie ist ja immer, wenn man ans andere Ende der Welt reist, um da irgendwie Aufbauhilfe irgendwie zu leisten, man braucht so lange, bis man die Kultur verstanden hat, bis man die Prozesse verstanden hat, bis man Jahr auch Vertrauen aufgebaut hat. Also das dauert mehrere Wochen, bis man soweit ist, eigentlich richtig arbeiten zu können. Und dann ist man eigentlich schon wieder weg. Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn für die Organisation, für die Arbeit vor Ort, sondern ist doch immer einfach nur ein ganz guter Grund, um etwas Abenteuerliches zu erleben für uns aus dem Westen. Oder täusche ich mich total? Klärt mich auf. 0880-555. Wir reden gleich los nach großartiger Musik aus Australien. Ganz neu. The Fame und Summer is a Curse. 0880-555. Basti, ist bei dir auch noch der Sommer ein Fluch oder gab es bei dir auch, wie bei mir, heute Abend Abkühlung durch ein wenig Regen und Gewitter?
Warte mal ganz, ganz kurz, ich muss mal hier lauter machen, weil ich höre dich ganz schlecht. Einen Moment bitte.
Ja. Hallo?
Ja, jetzt besser.
Ja, Basti, sehr gut.
Hi.
Basti, willkommen in der Late Line. Glückwunsch, dass du die 0880 5 von die 5 gewählt hast. Das ist eine Telefonnummer, die ich jedem anderen auch nur empfehlen kann, um hier reinzukommen in die Sendung. Du bist 33, kommst aus Neustadt an der Weinstraße und hast eine beschissene Handyverbindung, merke ich gerade, ne?
Ja, ich bin gerade im Auto und ich höre eigentlich jedes Mal eure Late-Night-Show und da habe ich mir jetzt endlich mal gedacht, ich rufe einfach mal an.
Okay.
Weil jetzt auch das Thema einfach passt, aber ich bin ständiger Verfolger eurer Late-Night-Show.
Kannst du irgendwie näher ans Mikro oder so? Du klingst so ein bisschen aus der Tonne.
Okay. Ist jetzt besser?
Ja, viel besser.
Super.
Sehr schön. Merksatz für alle, die mitmachen in der Late Line. Wenn ihr anruft, bitte direkt ans Handy. Nicht Freisprecheinrichtung oder wie auch immer. Es ist alles nicht so gut wie direkt ans Handy. Basti, warst du Zivi? Bist du Bufti? Warst du FSJler? Oder warst du bei den Soldaten?
Ich war freiwilliger Wehrdienstleistender, 23 Monate. War
okay.
Bei der Militärpolizei in Zweibrücken.
Wie lange war das?
23 Monate.
Da hast du ja gerade gesagt, 23 Monate. Das sind, okay, nicht ganz 2 Jahre. Erstmal, bevor wir über den Sinn des Ganzen sprechen und wie es war, warum hast du dich freiwillig dazu entschieden?
Ich finde halt einfach, das ist etwas Wichtiges, weil ich meine, damals, ich war 2006, da war ich knapp 21 Jahre alt. Selbst damals habe ich mir immer gedacht, dass Disziplin und Ordnung, sag ich mal, einer der wichtigsten Bestandteile des Lebens sind. Und das hat man halt bei der Bundeswehr beigebracht bekommen.
Hat sich diese Erwartung auch erfüllt für dich?
Definitiv. Definitiv. Fängt schon da an, früh morgens aufzustehen um 4 Uhr, 4:30. Wenn man im Tiefschlaf ist, wird man rausgeweckt und dann innerhalb von ein paar Minuten steht man spaliert draußen vor der Tür und macht dann seinen Morgensport. Ist dann auch wirklich topfit danach. Oder auch das Betten machen, Schrank aufräumen, Kleinigkeiten. Ne? Wo heutzutage die Eltern auf wahnsinnig werdenden Kindern hinterherrennen und sagen, räum dein Zimmer auf. Das wird dann ein Automatismus.
Aber ich meine, also warum hast du mit Mitte 20 das Gefühl gehabt, dass du genau das brauchst, dass man dir Disziplin, um mal dieses Wort auch zu benutzen,
ja,
was du benutzt hast, dass dir das jemand beibringt. Warum hast du es selbst nicht hinbekommen?
Weil ich ein kleiner Schnurri war, um das so zu sagen.
Okay.
Für mich war das immer so, ich schläfe bis morgen und dann morgen gucken wir mal und dann bis übermorgen und ja, morgen wird schon wieder. Ne? Es war halt für mich so ein Larifari. Ne? Und ja, die Bundeswehr hat mich um einiges, sage ich mal, geprägt. Ne?
Okay, diese Disziplin, du bist jetzt nicht mehr so, du bist auch nicht mehr so Larifari, bei dir ist alles aufgeräumter, dank der Bundeswehr.
Richtig.
Okay.
Jawohl, definitiv.
Gut, das ist ja etwas, was man tatsächlich billiger für die Gesellschaft hinbekommen würde, dir Disziplin beizubringen, als sowas wie sich Bundeswehr zu leisten, die Infrastruktur, dich zu bezahlen. Ich hoffe, du hast auch noch mehr mitgenommen aus dieser Zeit, außer wie man gut aufräumt und sein Leben strukturiert. Ja?
Kameradschaft, das ist so etwas, natürlich man hat im Allgemeinen hat man Freunde, Bekannte, man steht füreinander ein, das ist ganz klar, aber diese Kameradschaft bei der Bundeswehr, dass man der an deiner Seite ist, dem vertraust du zu 100%, auch wenn du den gar nicht kennst. Du weißt, das ist ein Kamerad von dir, du weißt, der würde dich beschützen im Notfall und genau deswegen beschützt du den auch. Und diese Kameradschaft, sage ich mal, das ist auch so etwas, was man halt dort vermittelt bekommt. Also.
Und hast du heute mehr Vertrauen zu anderen Menschen als früher?
Genau. Also ich gehe offener auf Menschen zu und bin, sage ich mal, auch natürlich ein bisschen distanziert am Anfang, ganz klar. Aber sobald ich, sage ich mal, den Menschen etwas besser kennengelernt habe, dann betraue ich ihm auch so, als ob dieser Mensch ein Kamerad wäre.
Okay. Okay, nehme ich mal so mit in die Sendung. Basti, es tut mir leid, wenn ich dich schon so relativ schnell wieder abwürge, aber ja, es ist verdammt schwer, dich zu verstehen, akustisch. Akustisch, einfach wegen der Telefonqualität.
Ah, tut mir leid, das ist die Autobahn.
Ja, dann halte ich dich nicht viel länger vom Autofahren ab und danke okay. für deinen Anruf und weiter noch eine schöne
Sehr
Nacht.
Sehr gerne. Jo, gleichfalls, ciao.
Die andere Menschen, die wollen immer noch zuhören und alles verstehen. Da ist sowas nicht ganz so gut. 0800 80 5 von die 5 ruft an. Heute in der Lädlein, wo es um Zivis, Buftis, FSJler und auch Wehrdienstler geht. Eure Geschichten von früher. Habt ihr was gelernt? Ja oder nein? Oder vielleicht habt ihr auch einfach nur eine absurde, lustige Geschichte, weil was schief lief oder weil was gut lief oder wie ihr euch die Zeit vertrieben habt. Ihr kennt die Klassiker. Stefan, 34 aus Bielefeld, ist der Nächste. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, hier Stefan.
Ah, Stefan, mach mich doch glücklich mit einer besseren Telefonqualität. Kannst du nochmal näher ans Telefon rangehen?
Ja, klar. Hallo?
So, ich hoffe, es ist ein bisschen besser. Hätte ich einen Euro bekommen für jedes Mal, wenn ich diesen Satz gesagt hätte, ich müsste nicht mehr Radio machen, weil ich reich wäre. Stefan, du warst... Punkt, Punkt, Punkt?
Bei der Bundeswehr.
Auch?
Ja, ich war auch bei der Bundeswehr.
Kannst du das unterschreiben, was Basti gerade gesagt hat?
Ja, zum großen Teil schon mit der Kameradschaft. Das war schon so, aber zum Ende her erst bei mir. Weil ich bin farbig und ich hatte am Anfang ziemliche Probleme mit einem Befreiten, der für meine Stube zuständig war.
Farbig heißt?
Ich bin schwarz, okay. Also halb Amerikaner, halb Deutscher.
Ich dachte, das darf man nicht sagen, farbig, weil du bist ja jetzt nicht grün oder so, du bist ja schwarz und farbig.
Nee, bin ich nicht, aber das... schon okay, wenn ich das so sage, glaube ich.
Und Gefreiter ist dann der direkte, ich muss doof fragen, weil ich Hauptgefreiter, hast du gesagt, ne?
Ja, der war Hauptgefreiter. Ja. Der war schon länger da und hat seine Grundausbildung, war damit fertig nach 9 Monaten und dann war er Hauptgefreiter und war für uns dann zuständig.
Okay. Nochmal ein bisschen näher bitte ans Telefon ran, weil du schon wieder auch so aus der Tonne klingst.
Ach so, sorry.
War das nur dieser eine Typ oder war das an sich so ein Problem mit anderen Leuten?
Ja, das war auch ein Problem mit anderen Leuten, aber zum großen Teil war das nur er dann, der das so angestiftet hat.
Und was heißt, hatte Probleme mit deiner Hautfarbe?
Hatte Probleme mit meiner Hautfarbe, hat mich als Affe bezeichnet.
Oh, okay,
das geht gar nicht. Und als Idiot und hat meine Mutter beleidigt. Ja, das ist, ich weiß noch nicht warum, vom ersten Tag aus dann war das so. Und das war einfach nicht so cool.
Ja, das war ganz schön scheiße.
Ja.
Hast du dich dagegen in irgendeiner Form zur Wehr gesetzt?
Ja, hab ich. Um es mal so auf Deutsch zu sagen, am Ende habe ich ihn verprügelt. Also wir haben es dann geprügelt halt, ständig. Deswegen abseits von den anderen, sodass es keiner mitkriegt.
Löst ja das Problem auch nicht so richtig, oder?
Nee, das hat das Problem nicht gelöst. Dann auch andere Kameraden angesprochen, die das mitgekriegt haben, aber dann war es halt nachher so, dass sie mir dann auch den Rücken gestärkt haben und sind dagegen auch mit gegen angekommen und haben mir dann geholfen dabei.
Und sowas wie einen offiziellen Weg gehen, weil wir haben gerade über Disziplin...
Das haben wir schon probiert und der hat das dann alles abgestritten und es war ja so immer im kleinen Kreis, wo er es gesagt hat und die anderen haben dann nie zu was gesagt. Aber später war das dann halt nicht mehr so. Wo ich dann länger da war. Dann war das auch gut mit der Kameradschaft, mit dem Zusammenhalt. Also ich würde die Zeit auch so, wie es jetzt halt ist, trotzdem nochmal wiederholen.
Okay.
Ja.
Soldaten sind auch nur Menschen. Es sind gute Menschen, schlechte Menschen. Da sind schlaue Leute dabei, da sind auch Arschlöcher dabei, seien wir ehrlich, wie überall auf der ganzen Welt.
Ja.
Aber wenn man sich mal so die letzten 10 Jahre anguckt, dann gab es ja immer wieder Skandale, in Anführungszeichen. Was heißt denn Skandale? Also Geschichten, die... Doch, Skandale, ja. Wo rausgekommen ist, was in Kasernen abgegangen ist. Teilweise Folter, teilweise sehr rechtsradikale Leute, die da beschissene Sachen abgezogen haben. Aus deiner Erfahrung heraus... würdest du sagen, das Leben in der Kaserne ist anders als ansonsten in der Gesellschaft in Deutschland in Sachen Fremdenhass?
Nee, also es war am Anfang nur so und es war halt nur diese Person, kleiner Kreis, aber sonst gab es für mich dort keine Probleme. Außer mit dieser Person und es ist nicht so, wie es dann immer dargestellt wird in den Nachrichten oder in den Fernsehen, so, wenn irgendetwas passiert. Also so schlimm ist es jetzt nicht.
Naja, also was heißt, wie es dargestellt wird? Dann wird über diesen einen Fall gesprochen und dann spekuliert halt jeder, ist das ein Einzelfall oder eben nicht. Die Fälle gab es ja. Also ich glaube, das kann man jetzt nicht bestreiten.
Die Fälle gab es ja.
Aber die gibt es natürlich auch überall in der Gesellschaft. Also wir haben leider einfach überall Rechtsradikale halt nicht. Und natürlich hat man dann auch Rechtsradikale in der Armee oder in der Polizei, auch sonst überall. Geht ja nicht anders. Auch Soldaten gehen fremd, wie Ärzte fremd gehen. Ist ja auch nur ein Teil der Gesellschaft, das meine ich. Aber ich wollte halt nur wissen, ob deine Erfahrung vielleicht dafür spricht, dass es da besser, schlechter oder genauso ist wie sonst auch.
Nee.
Was hast du ansonsten, jetzt haben wir über die negativen Seiten so lange gesprochen, aber was hast du ansonsten für dich mitgenommen aus dieser Zeit?
Den Zusammenhalt als Team, als Einheit. Also das habe ich mitgenommen, das Positive, dass man zusammenhalten sollte und immer sein Ziel verfolgen sollte und niemals aufgeben sollte. Ja, das habe ich so für mich mitgenommen.
Und wie sieht es aus mit so technischen Fähigkeiten? Man muss ja auch irgendwie Sachen fahren oder bedienen oder zusammenbauen.
Nee, das heißt, ich bin nicht gefahren. Also ich war Panzergrenadier und das Einzige, was ich hatte, war mein MG. Wie es auseinander zusammengebaut wird.
Die klassische, was habt ihr, drei ist das, ne, mittlerweile?
MG3, ja.
Hatte ich zumindest mal in der Hand, sollte ich abfeuern, hat mir ein Offizier, also ich war ja im Wehrdienst, war aber aus beruflichen Gründen später mal in Afghanistan. Hatte dann so eine MG3 in der Hand, weil ich bei einer Übung mit deutschen und amerikanischen Soldaten dabei war. Und er meinte, kannst du ruhig mal abfeuern. Ich sagte, nee, ganz bestimmt nicht werde ich in diesem Land so eine Waffe abfeuern, weil ich werde mit Waffen nicht warm. Ich konnte mich auch nicht an diesen Anblick gewöhnen in dieser Woche, wenn ich irgendwie essen gegangen bin, saß dann immer jemand mit einer Kurzwaffe oder Langwaffe und irgendwie fand ich das einen befremdlichen Anblick in meiner Welt. Klar, man braucht es manchmal zum Schutz. Und irgendwie wollte ich das dann auch nicht abfeuern, auch wenn es irgendwo in mir schon ein bisschen gekribbelt hat, das mal zu spüren, was da für Kräfte sind. Aber ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass ich mir weh tue. genau, nee. Und es ist im Prinzip immer noch die gleiche wie damals, ne, im Krieg, oder?
Ja, das ist MG3.
Gut, Daniel, Stefan, Entschuldigung, Daniel ist der Nächste. Stefan. Dann bist du, da hast du immerhin ein Chaka-Moment mitgenommen, dass du weißt, du kannst nicht aufgeben, wenn sonst auch nicht so viel. Danke für deinen Anruf auf jeden Fall. Noch eine schöne Nacht.
Vielen Dank. Dankeschön. Ciao.
0800 80 5 5. Ein leichter Wehrdienst, wie sagt man, über Dingens. Ich kann heute nicht reden. Besten Voraussetzungen für eine Radiosendung. Wir haben ganz schön viele, also 100% Wehrdienstler bisher. Wo sind die FSJler, wo sind die Buftis, die Zivis, die von der anderen Seite sprechen können, Erfahrungen haben, sagen, es war gut oder nicht gut, ob man anderen geholfen hat oder nicht. Das ist etwas, was mich heute auch noch sehr interessiert. 0800 80 5 5. Hat auch Daniel 30 aus Frankfurt gewählt, die Nummer. Schönen guten Abend.
Hallo, hier ist der Daniel.
Grüße dich. Sag mir, dass du nicht den Wehrdienst gemacht hast. Bitte, 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 bitte.
Ich habe nicht den Wehrdienst gemacht, ganz genau.
Sehr schön, andere Nummer.
Ja, ich wollte den Wehrdienst nicht machen. Nicht aus Prinzipien oder irgendwas, sondern weil ich mir dachte, das ist für meinen Lebensweg nicht das richtige Jahr nach meinem Abitur gewesen wäre. Und ich wurde gemustert, ich hatte damals auch sehr auf Raten meines sehr geehrten Hausarztes sehr viel bei der Musterung vorgegeben, was nicht gestimmt hat, aber es hat trotzdem trotz allem nichts gebracht. Auf T2 gemustert, ich konnte also kein Bergjäger oder sonst was werden. Vier Berufsgruppen bei der Bundeswehr gab es dann, ein Bergjäger war eine davon. Und dann musste ich halt verweigern. Gut, das hat dann geklappt. Und dann wollte ich aber auch kein Zivi machen, sondern ich wollte in eine Schule gehen. Weil mein Lebensweg damals war, dass ich Lehramtsschüler wäre. Und ich dachte mir, wenn ich doch in eine Schule gehen, wenn ich doch das Jahr machen muss, dann wäre es doch smart, das in der Schule zu machen. Und das habe ich dann nur über ein FSJ machen können. Und deshalb habe ich dann verweigert und dann gab es die Wahl zwischen Zivi und FSJ. Und dann habe ich mich natürlich...
Das habe ich schon ganz vergessen, dass man statt Zivi auch ein FSJ machen konnte.
Genau.
FSJ, weil da war ja dieses F wie freiwillig drinsteckt, das war ja gar nicht so freiwillig dann.
Freiwilliges soziales Jahr. Naja, es war dahingehend freiwillig, es war 3 Monate länger, weil der Zivi ging dann 9 Monate und wurde besser bezahlt wie das FSJ.
Ah, okay.
Aber also was heißt besser bezahlt? Ich weiß nicht, wie die Situation finanziell bei der Bundeswehr aussieht oder ausgesehen hat. Aber ich weiß, dass ich, glaube ich, 110, 120 Euro weniger im Monat verdient habe. Aber da kann man mich jetzt nicht mehr drauf festnageln.
Ah, okay, so ungefähr in der Ecke. Ja. So knapp über 100 Euro.
Genau. Oder vielleicht ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß wirklich nicht mehr genau.
Okay. Okay, was genau hast du dann an der Schule gemacht?
Ich war in der Schule tatsächlich, das war eine bekannte Schule von mir. Also meine Mutter ist auch Lehrerin und dort habe ich das gemacht. Und also an ihrer Schule. Und ich habe dann erstmal in der Bibliothek gearbeitet und dann tatsächlich aufgrund dem nicht so ganz ausgeglichenen Schulsystem in Deutschland habe ich dann Vertretungsunterricht gemacht. Was natürlich für meine persönlichen Ziele mir relativ viel gebracht hat jetzt im Nachhinein.
Ja, aber Moment, du hattest einfach nur du hast Abitur gemacht.
Genau.
Ja. Und schon kann man einfach so Vertretungsunterricht machen?
Naja, eigentlich nicht. Also offiziell nicht, aber das hat die Schule dann so niedrigschwellig entschieden. Also offiziell darf man das nicht, natürlich als FSJler. Aber ich wurde dann trotzdem in die Klassen gesteckt. Ich hatte nichtsdestotrotz, aber jetzt nicht Vollzeit, sondern halt immer mal 1-2 Stunden am Tag, vielleicht dann 3 Tagen, 2 bis 3 Tagen die Woche.
Und da hast du richtig Unterricht, so mit vorher sich was ausdenken?
Natürlich nicht, das konnte ich ja nicht. Also das konnte ich ja damals noch gar nicht. Und ich habe dann einfach nur das gemacht, was die kranken Lehrer, für die ich dann eingesprungen bin, was sie hinterlassen haben. Aber die meiste Zeit war ich in der Bibliothek und habe die Bibliothek beaufsichtigt.
Ach, das war sehr sinnvoll natürlich für den späteren Berufsweg.
War es tatsächlich? Ja. Tatsächlich. Also das war direkt ins kalte Wasser geworfen. Und das habe ich dann später, als ich angefangen habe zu studieren, auch gemacht. Und dann aber wirklich 6 Stunden am Tag, wenn ich an dem Tag keine Uni hatte. Und das war aber das gleiche Prinzip. Und das hat mir wirklich im Nachhinein sehr viel gebracht.
Weil es dich schon mal darauf vorbereitet hat, wieder zu...
Nee, vorbereitet hat mich das gar nicht. Nee, vorbereitet hat mich das gar nicht. Aber als ich dann in der Uni war, habe ich gesehen, dass die Uni an ja darauf überhaupt nicht vorbereitet. Sondern in der Uni kriegt man ja, also ich komme aus Frankfurt, Hessen, in der Uni kriegt man nur, es ist ganz, ich habe Geschichte und Englisch studiert, man kriegt nur mit, wie viele, ich dachte, wir sind mal an einem Beispiel fest, wie viele Sonnengötter es beim Aztekenreich gab. Ich habe mein ganzes Uni-Dasein als Vertretungslehrer gearbeitet in einer Gesamtschule. Und wenn mein E-Kurs ist, Gesamtschule wurde in E- und G-Kurs gekurst. Und
E1, E2 und G.
Nee, E-Kurs ist Erweiterung und G-Kurs ist Grundkurs.
Ah, okay.
Und wenn mein Grundkursler respektive Hauptschulniveau gesagt hatte, er kennt 1 oder 2 Götter der Apotheken, dann war ich froh. So, weil das war so, dass die Erwartungshaltung auch des Lehrplans, aber mein Professor in der Uni hat natürlich gesagt, als ich das E-Mail gesagt hatte, dann später, warum ich denn Lehramt studiere, was ich dann immer ganz, ganz lustig fand. Dieser Professor war aber natürlich nie in der Schule. Also der hat nie natürlich die Realität.
Der hatte nicht den Reality-Check, den du quasi da von Anfang an mitgenommen hast.
Genau.
Ja gut, das verstehe ich schon wieder. Das bereitet einen irgendwie vor, man ist nicht irgendwie so...
Ja. Deswegen fand ich das auch gut.
Blind, wenn man von der Uni kommt und denkt, Wunder, was jetzt passiert. Und vielleicht ist es auch... vielleicht ist es eigentlich besser, wenn man die Realität nicht kennt, wenn man von der Uni kommt, um noch irgendwie voller Elan und voller Motivation anzukommen, um zu sagen.
Das glaube ich absolut nicht, weil also der wie du gerade gesagt hast, der Reality-Check, der hat mir gezeigt, dass ich habe sehr lang für meine Universität gebraucht, also meine Uni-Zeit, aus verschiedenen Gründen. Der hat mir gezeigt, dass Leute, mit denen ich im vierten oder fünften Semester zum Beispiel zusammen war, dass die dann natürlich viel schneller fertig waren wie ich, dann aber mir wiederum erzählt haben, mein Gott, Daniel, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Mhm. Ja, und deswegen finde ich die Entwicklung, die es in vielen Bundesländern gerade gibt, weil Bildung ist ja Ländersache, dass ein Praxissemester obligatorisch ist. Also jetzt sind wir natürlich abgerutscht vom ursprünglichen Thema, aber ja.
Ja, aber ich habe ja auch nachgefragt, aber ja. dann kommen wir zum ursprünglichen Thema zurück. Es war sinnvoll für dich einfach, weil du die Realität gesehen hast, bevor du dich nur mit der reinen Theorie auseinandergesetzt hast.
Genau, fand ich schon. Also ich habe das halt dann damals echt mal das erste Mal wirklich von der anderen Seite gesehen. Ja. Weil man ist natürlich auch, obwohl man ja irgendwie offiziell erwachsen war, also ich war über 18, ja. Aber man ist ja doch trotzdem nicht erwachsen.
Nee. Man ist ein größeres Kind. Wie ist denn das, wenn du da irgendwie so deinen FSJ anfängst, bist da eigentlich in der Bibliothek und plötzlich heißt das so, Daniel, machst heute Unterricht?
Das war erstmal Herz in die Hose gerutscht natürlich, keine Frage. Weil das war ein Gymnasium, wo ich damals war und ich bin ja gerade erst vom Gymnasium runter gewesen. Und ich habe mir erstmal gedacht, oh mein Gott, scheiße, immer jetzt.
Wie alt waren die Schüler, vor die du dich dann gestellt hast?
Das war nur Mittelstufe, also 5. bis 10. Klasse.
Okay.
Naja, aber 10. glaube ich, habe ich auch nicht mehr gemacht. Aber bis 9. glaube ich, habe ich.
Okay, also für die warst du schon Erwachsener irgendwie, ein junger Erwachsener, aber die.
Ja.
Oder gab es ein Respektproblem?
Also ich kann mich an die Zeit nicht erinnern, aber es gab Jahre später noch ein Respektproblem. Also damals wahrscheinlich auch. Also wahrscheinlich gab es da garantiert eins. Ich glaube, ich war nur noch viel mehr mit mir selbst beschäftigt, dann vor der Klasse zu stehen, als später.
Aber hat es dann nicht irgendwie geholfen, dass man gerade erst selbst noch Schüler war? Weil ich meine, wir wissen alle, wie das war, wenn man einen Aushilfslehrer hatte, der mal so schnell eingesprungen ist, was man da für Tricks abziehen konnte oder andere abgezogen haben, damit irgendwie die Stunde easier ist als sonst. Die hättest du ja eigentlich durchblicken können damals.
Die durchblicke ich bis heute. Das ist aber nicht die Sache. Die Sache ist ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen verfärbt, weil ich natürlich das jetzt sehr lange auch schon praktiziere und auch Lehrer bin oder ja. Aber du hast natürlich einen anderen Auftrag. So. Ne, du hast ja irgendwie einen Lehrauftrag. Du bist ja nicht mehr Schüler, sondern du bist ja auf der Seite der Angestellten von der Schule.
Ja, das ist mir klar, ja.
Ja, aber nein, aber das ist dann ein ganz, ganz anderer Mindset, mit dem du dann da dran gehst.
Naja, aber trotzdem kannst du ja die Erfahrung mitnehmen, die du gerade als gerade noch Schüler erlebt hast, wie man mit so Haushilfslehrern umgegangen ist. Die kann man ja einbeziehen.
Das hat mir damals nicht viel gebracht. Also natürlich fängt man natürlich erstmal dann damit an und sagt oder stellt sich auf den gleichen oder versucht sich auf den gleichen Coolness-Level zu stellen wie die, obwohl ich natürlich trotzdem älter war als meine Schüler es dann damals waren. Und ich die ja auch nicht mehr, also als Abiturient sind wir ja 9. Klasse nicht mehr cool. Aber dann wiederum in der Position, in der man dann irgendwie sich befindet, zwangsläufig, glaube ich, habe ich damals schon versucht, mich irgendwie so ein bisschen runterzuschrauben, um auf den gleichen Level zu kommen, auf den gleichen Coolness-Level, um das über Coolness dann zu klären. Aber das hat eigentlich nie geklappt.
Okay. Wie sind so die Kollegen mit dir umgegangen als junger FSJler?
Ich habe ganz wenig Kontakt mit den Kollegen. Also ich habe einfach nur von meiner Schulleitung gesagt bekommen, ich soll in die Klasse gehen und zwar mit dem und dem Fach von den kranken Kollegen die Materialien abholen. Und also die beste Person, oder nein, was heißt die beste ist falsch, aber die intensivste Beziehung hatte ich zu der Person, die eigentlich die Bibliothek geleitet hat. Und mit der habe ich natürlich sehr viel Austausch gehabt immer. Aber mit den echten Lehrern, weil die haben mich ja auch nicht als gleichwertig beachtet.
Nö, war es ja auch kein Lehrer.
Genau. Nö.
Warst ja der in der Bibliothek.
Ganz genau. Und das war auch überhaupt nicht als Vorwurf gemeint. Ja. Aber macht ja Sinn. Ja? Natürlich, gleichzeitig ist es natürlich fragwürdig, ob man dann jemanden in meiner damaligen Situation da einsetzen sollte. Aber anderes Thema.
Anderes Thema. Aber unterm Strich, wir können sagen, für dich war dieses FSJ am Ende sinnvoll.
Absolut. Also ich würde es mal so machen.
Okay, die Frage ist, ob du anderen Leuten was hast helfen können, deinen Schülern in Anführungszeichen. Aber das kann uns jetzt mal egoistisch nicht ganz egal sein.
Genau, wahrscheinlich nicht. Ich habe mir selbst sehr viel helfen können. Und ich habe auch sehr viel, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, ich habe auch da sehr viel Zeit für private Dinge gehabt, die ich in dieser Zeit weiterentwickeln konnte. Weil die Zeit in der Bibliothek nicht so intensiv war, natürlich wie diese paar Stunden pro Woche
ja, klar,
in der Klasse.
Ja. Das heißt, weiterentwickelt, du hast irgendwie Fachliteratur über irgendwas gelesen, was dich interessiert hat, oder wie meinst du es?
Nee, ich hab ganz früh angefangen, Musik zu machen und ich hab dann mit meiner Band ein Konzert organisiert und so Sachen.
Ah, also, verstehe.
Ganz egoistisch gesehen.
Aber ja gut, ich meine, es ist keine Operation am offenen Herzen gewesen, da kann man sich auch mal ein bisschen ablenken.
Genau, und die Bibliothek ist auch immer nur in den Pausen und nach der sechsten Stunde voll besucht. Und während der normalen 45 Minuten Schulstunde ist dann eine Klasse da, die meistens einen Lehrer dabei hat. Und dann, ja.
Daniel, freut mich für dich, dass das positiv war, die Erfahrung. Vielen Dank für deinen Anruf und auch eine schöne Nacht.
Vielen Dank. Ciao.
So, liebe Frauen, ich weiß, die Männer sind heute im Vorteil, weil sie qua früheren Gesetzen in Deutschland halt sowas wie ein Zivi gemacht haben oder einen Wehrdienst. Weiß gar nicht, wie jetzt die aktuelle Verteilung bei den Buftis ist, ob das mehr Männer machen als Frauen. Da sind aber ein paar Frauen dabei. Aber auch FSJler, gibt es ja FSJlerinnen. Von daher, ich wünsche mir hier in diese Talkshow wie immer mal ein paar Frauen rein. 0800 80 5x5 anrufen. Wir reden über eure Erfahrung in einem dieser Dienste, den ihr vielleicht abgeleistet habt, von dem ich gerade gesprochen habe. Also gerne auch Frauen, wenn natürlich Männer da heute eher im Vorteil sind, weil sie diese Erfahrung machen mussten, ob sie wollten oder nicht quasi. So, als nächstes habe ich Tom, 21 aus Bremen. Tom ist auf dieser wunderschönen Leitung. Guten Tag, Tom.
Hi, sorry, dass ich keine Frau bin.
Das ist okay. Wie ist das Wetter? Ich war gerade am Wochenende in Bremen. Da waren noch alle so glücklich. Wow, Bremen hat mal wirklich mehrere Tage über 30 Grad. Jetzt bin ich hier in Frankfurt. Heute hat es geregnet, ist ein bisschen kühler. Ich habe Angst um Bremen, dass ihr nur noch 12 Grad habt und es ist schon Winter.
Naja, also hier war es die letzten Tage echt schlimm. Also von den Temperaturen her mega geil.
Ja.
Aber wenn man irgendwie 2 Schritte aus dem Haus gegangen ist, da war man fertig. Aber man fix und
ja, ja, das kennt ja ganz Deutschland. Aber ich meinte, habt ihr heute irgendwie auch einen Temperatursturz und Regen gehabt? In Hessen war es heute
ja,
so.
Ja, heute. Relativ lustig. Ein Kumpel ist zu mir gekommen. Und also ich wusste, dass er mit dem Auto unterwegs war. Und ich habe einfach nur aus dem Fenster geguckt bei uns oben in der Wohnung. Und man hat schon diese Regenfront gesehen, die auf einen zugekommen ist. Und ich habe ihm geschrieben, fahr lieber ein bisschen langsamer, wenn nötig, fahr rechts ran. Und 2 Minuten später, man konnte nicht mal mehr 5 Meter weit sehen.
Oh Gott.
Ja, es hat geregnet, gestürmt, so viele Sachen sind kaputt gegangen im Garten.
Das ist doch jetzt wieder, da kannst du dich auch wieder wohlfühlen, Tom, weil das ist doch der Bremer Sommer, den du kennst.
Das ist eine leichte Brise.
Ja. Ich fand's toll, in Bremen in der prallen Hitze zu sitzen, ist so ein bisschen wie in Hessen im Schatten zu sein. Aber gut, lass uns nicht über das Wetter reden, das macht man doch sonst auch samstags abends auf irgendwelchen Partys, wenn man nicht weiß, über was man sonst reden soll. Zumindest in meinem Alter. Tommy, was hast du gemacht? Warst du Zivi, warst du Bufti oder bist du Bufti?
Ich war FSJler.
Okay.
In einem Klinikum. und war in einer interessanten Station. Da war eine Selbstmitarbeiterin, sage ich mal. Ich bin da hingekommen und sie hat mich vom ersten Tag an fertig gemacht. Sie hat mich wirklich gemobbt. Und ich musste halt, ich glaube, das waren 2-3 Monate, wo ich mich dann auch wirklich mit den anderen angefreundet hatte. Und dann war es halt so, dass die mich dann auch schon ab und zu unterstützt hatten, die Mitarbeiter, mit denen ich mich angefreundet hatte. Aber es hat sie einfach nicht interessiert, weil sie in einer höheren Position war.
Was heißt denn fertig gemacht?
Ich bin reingekommen, sag ich mal, wir hatten da so einen Versammlungsraum. Viel Anstand haben wir da gesessen, geredet, also normaler Versammlungsraum für die Mitarbeiter einer Station. Und dann bin ich da reingekommen und sie hat gesagt, was machst du hier, du darfst hier nicht sein, du bist nur FSJler, geh raus. Wo ich mir dann dachte, okay, also mein Chef hat mir gesagt, das ist der Versammlungsraum, da kann ich gehen, weil nicht wirklich viel los ist. Aber sie hat halt wirklich jedes Mal versucht, mich da rauszumobben. Das war halt schon echt hart. Also es war eine harte Erfahrung. So die erste Erfahrung in einem Berufsleben halt, das finde ich, das war echt krass.
Ja. Ja. Mal abgesehen von der Dame, wurde es dann irgendwann besser? Also so ein bisschen hast du gesagt, aber auch nicht so wirklich, ne?
Nicht wirklich, nein. Also man musste sich da schon so ein bisschen Respekt, sag ich mal, erkämpfen, dadurch, dass man viel von den anderen übernommen hat, viel für die gemacht hat. Klingt ein bisschen krass, aber ist leider wirklich so gewesen.
Wie war denn, abgesehen von dieser Dame, sonst so die Erfahrung als FSJler in der Klinik? Hast du das Gefühl gehabt, dass du eine sinnvolle Arbeit da gemacht hast?
Sinnvoll für mich auf jeden Fall, weil ich habe Menschen geholfen, die unbedingt auch wirklich Hilfe brauchen. Angesehen von den Kollegen, auch über mehrere Stationen verteilt, war es nicht so. Also man war mehr so diese Aushilfskraft, die eingesprungen ist, scheiße, sag ich mal, so nach dem Motto Praktikant. Und das hat man halt auch gemerkt. Und ich hatte, also das war von einer, sag ich mal, Organisation, die FSJler verteilt hat, an verschiedene Stationen, Pflegeteams. Und da habe ich das auch öfter gehört, dass es so gewesen ist. Viele haben auch unter den Stationen gewechselt, weil die es da einfach nicht mehr ausgehalten haben.
Mhm. Ja. Lag das daran, dass die erfahrenen, sag ich mal, die erfahrenen Kollegen keinen Bock auf euch hatten oder weil es einfach zu kompliziert war, euch richtig einzuarbeiten oder warum?
Ja, es war so eine Mischung aus kompliziert, nicht wirklich. Sie hatten mehr kein Interesse daran, jemanden einzuarbeiten, der nur für eine begrenzte Zeit, wo die wussten, okay, der haut in 6 Monaten, sage ich jetzt einfach mal beispielsweise, ab. Weil da findet er vielleicht ein Studium, eine Ausbildung und dafür lohnt es sich nicht. Und so hat man das halt auch gemerkt. Und das kommt halt schon echt mies, weil wie gesagt, es ist der erste Einstieg in das wirkliche Berufsleben. Und sowas dann abzubekommen, das ist schon echt hart.
Das ist ja eine Theorie, die ich ja eingangs schon mal erwähnt habe, vor allen Dingen in Bezug auf diese ganzen Leute, die für NGOs irgendwo im Ausland arbeiten, für 8 Monate am anderen Ende der Welt sind, wo es schön ist, ja, und abenteuerlich. Da frage ich mich das eben auch, wie lang braucht man, um die einzuarbeiten, dass die sinnvoll arbeiten können, bevor sie wieder gehen. Die Frage ist natürlich, was ist eine sinnvolle Zeit, wofür es sich lohnt, zumindest aus der Sichtweise von den anderen, dich richtig einzuarbeiten. Weil ich hätte jetzt gesagt, von all dem, was ich von unserem Pflegesystem und von sozialen Berufen und so weiter mitbekommen habe, würde ich sagen, ein halbes Jahr, wenn jemand sinnvoll ein halbes Jahr mitarbeiten kann, ist das ja schon ganz schön viel eigentlich.
Ja, also die Pflegestationen sind komplett unterbesetzt, das habe ich auch gemerkt. Und daher habe ich das auch irgendwo nicht verstanden. Also es macht komplett Sinn, jemanden einzuarbeiten. Aber einfach, ich schätze mal, weil die das noch oft gemacht haben, dass die darauf dann keine Lust mehr hatten. Wie gesagt, nach dem Motto, die sind eh weg. Aber es ist wirklich, wirklich sinnvoll, jemanden da einzuarbeiten und der einem dann wirklich viel Arbeit nimmt, abnimmt, weil er einfach motiviert ist. Das ist sein erster wirklicher Beruf, sage ich mal. Und da ist man so motiviert, dass man, sage ich mal, alles machen möchte. Und dann nimmt man einem, sage ich mal, Festangestellten echt viel ab an Arbeit.
Wurdest du mit Sachen konfrontiert, auf die du gar nicht vorbereitet warst?
Ja, also ich hatte eben schon mal zugehört. Da war ja der Stefan, der selber gesagt hat, er ist farbig gewesen, hat er ja gesagt.
Er ist es auch noch sogar. Es geht gar nicht mit Wasser
genau,
ab, sondern.
Ja. Ich wurde mit dem kompletten Gegenteil konfrontiert. Also diese Mitarbeiterin, diese eine, sie war Ausländerin. Und ich bin halt blond und blauäugig und sie hat mich dauerhaft als Nazi gleich mal gebrandmarkt. Und das tut weh.
Ja.
Weil man hat keine irgendwelche Aussagen gemacht. Meine anderen Kollegen, auch viele ausländische Mitarbeiter, mit denen habe ich mich super verstanden. Aber es war halt diese eine Frau, die einem das Leben wirklich schwer gemacht hat.
Und
sag mal, sie hatte...
Und in Bezug auf Arbeit, gab es da etwas, worauf du einfach nicht vorbereitet warst? Weil, keine Ahnung, es muss ja nicht gleich immer um Tod gehen von Patienten, aber andere Situationen, wo du so dachtest, oh krass, so ist der Alltag hier, damit komme ich gar nicht klar.
Ja klar, gibt halt vieles in Pflegestationen und Krankenhäusern, wo man nicht, sag ich mal, wirklich darauf vorbereitet ist, wo man sich schon wünscht, ja okay, da bräuchte ich jetzt Hilfe. Ja, kann jetzt nicht wirklich viel sagen. Aber es sind einfach Sachen, wo man jetzt zum Patienten hingeht, es ist alles normal und auf einmal hat er jetzt eine allergische Reaktion und du weißt nicht, was du machen sollst und du rufst Hilfe und es ist halt, sag ich mal, trabend, dass jemand kommt. Weil sie denken, ja, ist der FSJler, der hat eh keine Ahnung, muss man jetzt nicht unbedingt hingehen. Und das fand ich wirklich krass, weil da ging es wirklich um Menschenleben. Und das haben die nicht wirklich verstanden.
So ein bisschen das Gegenteil von diesem Kameradschaftsaspekt, den die anderen hier vom Wehrdienst berichtet haben. Mit was für einem Gefühl geht man dann danach nach Hause, wenn man irgendwie um Hilfe ruft, um jemand anderem zu helfen und diese Hilfe kommt nicht, einfach nur aufgrund des Standings in der Gruppe?
Ist schon enttäuschend und auch irgendwo echt traurig, weil man denkt halt, wenn man da arbeitet, okay, ich bin ein Teil von dem Ganzen, aber dann, wenn wirklich was ist, ist man halt ausgeschlossen. Und dann geht man nach Hause und denkt sich, okay, war es jetzt wert, dass ich da hingegangen bin oder war es einfach, ja, du bist da, gehst nach Hause, das war's. Verschwendete Zeit teilweise. Gefühlt.
Trotzdem hast du gesagt, das war sinnvoll, dass du da warst.
Es war sinnvoll, ja, durch diese paar Mitarbeiter, die ich hatte, die mich auch wirklich unterstützt haben.
Mhm.
Das heißt, ja, in Pflegestationen gibt es ja immer diese Schichten, sag ich mal.
Und
mal arbeitet früh, mal arbeitet spät.
Und was hast du da für dich persönlich mit rausgezogen aus dieser Zeit? Abgesehen von, man arbeitet zum ersten Mal und man bekommt einen Einblick in den Berufe oder hast vielleicht auch ein gutes Gefühl, wenn man merkt, dass man anderen Leuten geholfen hat. Was hast du da mitgenommen für dein restliches Leben? Sind ja noch ein paar Jahre.
Ja, ich sag mal, es ist so wie in einer Schule. Acht bis überall. Bis nach 22 Uhr, deswegen.
Entschuldigung, ich habe mich akustisch nicht hier verstanden. Was gibt's überall?
Ach so, Entschuldigung. Arschlöcher gibt es überall.
Ja, stimmt, habe ich auch gesagt.
Muss ich einfach so sagen. Man muss sich halt nur aussuchen, kann man damit umgehen, kann man damit nicht umgehen. Und man muss sich halt die richtigen Mitarbeiter aussuchen, die einem das Arbeitsleben erleichtern, sage ich mal. Mit denen man auch Spaß hat, zusammenzuarbeiten, die einem gut unterstützen können. Also man muss da schon ein bisschen so eine Auswahl treffen. Das ist halt wirklich wichtig. Man muss wissen, mit wem man sich anfreundet, mit wem man da auch wirklich viel Zeit verbringt.
Okay.
Ja.
Das klingt wirklich wie nach Schule. Das ist ja auch so eine Erfahrung, die man in der Schule macht. Tom, vielen Dank für deinen Anruf.
Eine Frage, darf ich noch mal eben kurz, weil die beiden haben mich darauf, sag ich mal, hingewiesen, dass es diese Show gibt, die beziehungsweise diese Talkshow, sage ich jetzt einfach mal, hier andere Leute darauf aufmerksam machen. Darf ich die beiden noch mal eben kurz grüßen?
Nee, Grüße sind hier in der Sendung verboten. Du darfst nur deine Oma grüßen. Das ist erlaubt.
Okay, dann grüße ich meine Oma Nora und meinen Opa Yannick.
Ich habe das Gefühl, ich wurde gerade ausgetrickst.
Ah, nein.
Trotzdem danke für den Anruf, Tom. Schönen Abend noch.
Vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Den habe ich ja, weil wir den gemeinsam verbringen hier im Radio. 0800 80 5x5, es geht um eure Zeit als Zivi, Bufti, FSJler oder auch Wehrdienstler. Wegen diesem Dienstjahr oder Dienstpflichtvorschlag Anfang der Woche, der natürlich für ist. Aber ich finde es wieder ganz guten Anlass, über diese Erfahrungen, die ihr dort gemacht habt, zu sprechen, die ja sehr unterschiedlich sein können, wie wir gerade schon gehört haben. Was habt ihr noch erlebt in sozialen Berufen, in anderen Berufen, vielleicht im Ausland? Gibt ja so unterschiedlichste Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, was man da alles machen kann. War das sinnvoll für euch, für die Gesellschaft, für andere? Ja oder nein? Und lasst uns einfach ein bisschen plaudern drüber. 0880 5 mal die 5. Als nächstes, oh mein Gott, habe ich eine Frau. Das bist du, Tamara.
Hi.
Tamara, 20 aus Weiterstadt. Ich bin so baff, dass eine Frau angerufen hat. Ich brauche erstmal eine
Pause. Ja, Frauenquote ist erfüllt.
Ja, nee, du bleibst schon dran, wir reden gleich weiter. Aber kannst du nochmal allen anderen Frauen sagen, die irgendwie FSJler-Erfahrungen haben, wie einfach es ist, anzurufen?
Ja, also einfach durchwählen, es ist gar kein Problem und es lohnt sich auf jeden Fall, mal darüber zu sprechen.
Frauen, hört auf Tamara und ruft an 0880 5x5. Und die Geschichte von Tamara, die gibt's gleich. Klingt so ein bisschen nach Rihanna, ne?
Ja.
Oder?
Bin jetzt schon.
Ja, ist er aber
ich
nicht.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es ist.
Ira Istrafi, oder wie man auch immer sie ausspricht. Ich wollte gerade noch schnell mir ein Interview, hier, sagt sich selbst. Nee.
Was?
Ich habe schnell im Internet noch ein Video angucken wollen, ob sie da selbst ihren Namen sagt.
So.
Oh Gott. Aber es ist ganz geil, fand ich. So. Auch in der Talkshow darf man gute Musik spielen. Liebe Tamara, schön, dass du angerufen hast.
Ja, freut mich auch, dass ich da bin.
Du hast wahrscheinlich jetzt keinen Wehrdienst abgerissen, sondern eher sowas wie FSJ.
Genau. Ich habe ein FSJ Kultur gemacht am Schauspiel in Frankfurt.
Am Schauspielhaus?
Also, am Schauspiel in Frankfurt, also nee, bei der Oper, ich weiß nicht, ob man das kennt, auf jeden Fall am Schauspiel in Frankfurt, an dem coolsten Haus sozusagen.
Ja, gegenüber von der alten EZB.
Ja, genau.
Ja. Ein kreatives Jahr?
Kulturelles Jahr.
Kulturelles Jahr. Warum macht man sowas über... Oder warum macht man das als FSJ und nicht irgendwie, keine Ahnung, als Praktikum oder arbeitet mit oder?
Also ich glaube einfach, das ist auch was für Menschen, die vielleicht denken, dass sie im sozialen Bereich nicht gut zurechtkommen, obwohl sie das generell machen müssen, auch wenn sie im FSJ Kultur sind. Aber ich glaube auch die einfach ein kulturelles Interesse haben. Also in Kultur sind halt dann Theater, Radiosender, also auch Schulprojekte, die mit Theater und Kindern zu tun haben. Also generell alles, was im kulturellen Sektor ist, ist sozusagen nochmal gesplittet von den sozialen FSJs.
Ja, aber du wärst ja nicht gezwungen, ein FSJ zu machen, ne?
Nee, also ich habe mich schon dafür entschieden, weil ich gehe gerne ins Theater und ich bin gerne, also kulturell unterwegs. Und ich hatte mal auch darüber nachgedacht, ob ich vielleicht was Berufliches im kulturellen Sektor machen möchte. Und da ich Theater so toll finde, habe ich mich halt dafür beworben und auch ein bisschen Berufserfahrung oder generell mal reinzuschnuppern, was kann ich denn da machen?
Ja, das habe ich schon verstanden, aber hätte es nicht, also ich war nur gerade überrascht, dass man dieses Ziel, lass mal reinschnuppern in den Kulturbetrieb, in Theaterbetrieb über so ein FSJ löst, weil ich dachte, vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, da anzufangen. Also FSJ wäre nicht das Erste, was mir einfällt, um dieses Ziel zu erreichen. Das meine ich, weißt du?
Also bei mir war das einfach so, ich glaube, es geht auch anders, also es geht auch auf jeden Fall mit Praktikas, aber mir war es halt auf jeden Fall wichtig, ein Jahr dabei zu sein. Meistens sind Praktikas, also Jahrespraktikas auch meistens nur für Studenten oder 3-Monats-Praktikas und man lernt das Leben im Theater auch nicht kennen innerhalb von 3 Monaten. Also man muss schon länger dabei sein, um wirklich festzustellen, ist das was für mich oder ist das wirklich nichts für mich. Deshalb war das für mich auch so eine Sache, wo ich entschieden habe, ich möchte das ein ganzes Jahr lang machen und nicht nur als Praktikum. Also das hatte ich auch schon in Gedanken, aber ich habe gesagt, nee, lieber ganz oder gar nicht.
Okay, gut. Dann habe ich es verstanden. Wie war's?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel aus dem Jahr mitgenommen. Ich kann jedem generell ein FSJ oder sowas nur empfehlen. Man lernt einfach super viel. Also ich jetzt persönlich, ich war im Bühnenbild tätig und man lernt einfach sehr viel generell mit Menschen umzugehen, mit Menschen, die man nicht kennt und mit Menschen, die den Beruf auch schon ausüben und für die das wirklich, also das ist deren Job und ich bin sozusagen nur dabei und unterstütze die in deren Alltag. Also man hat immer das Gefühl, dass man schon was Wichtiges leistet und man kriegt halt sehr viel mit. Also ich habe jetzt persönlich zum Beispiel bei Proben mitgeholfen. Ich habe meine Assistentin, wenn die nicht da war, habe ich halt ihre Aufgaben übernommen, also Requisiten besorgen oder Termine klären, generell bei anderen Dingen, also bei Möbelhäusern anrufen zum Beispiel, um nach Möbeln zu fragen, bei Besprechungen mit dem Bühnenbildner dabei zu sein, dann selber Notizen machen, um ihr halt den Alltag zu erleichtern, weil Bühnenbildassistenten haben es teilweise schon echt schwer, weil die haben sehr viel auf ihrem Platz sozusagen. Ja, also ich kann es total, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Es hat mir sehr viel gezeigt über mich selber auch, weil ich mir ziemlich wenig zugetraut habe am Anfang vom FSJ, auch von der Selbstständigkeit her, aber man ist halt zum ersten Mal wirklich in einem richtigen Berufsleben und man lernt zum Beispiel, ich hatte ganz viel Probleme bei Leuten anzurufen, das hat sich jetzt hat sich fast verdünnisiert. Ich habe nicht gern telefoniert, jetzt habe ich beim Radio angerufen und also man nimmt schon einige Eigenschaften mit, die einen auch selber bereichern in irgendeiner Art und Weise.
Weil man so ein bisschen auch ins das deckt sich ja so ein bisschen mit ja, Tom war es, glaube ich, ne? Zum ersten Mal, dass man so Berufserfahrung hat nach diesem ganzen Schulgedöns.
Genau.
Verantwortung übernimmt, Aufgaben erfüllt, wo es jetzt nicht irgendwie um eine richtige Lösung geht, nur für den Lehrer, sondern um das Produkt, das man ja auch, oder die Aufführung, die man ja mitgestalten möchte. Natürlich lernt man dabei, glaube ich, ganz viel und wird zu vielen gezwungen, was man vorher nicht so richtig machen musste. Das ist natürlich eine ganz andere Erzählung, die jetzt auch Tom gegeben hat, der nicht immer so zufrieden war mit seiner Einbindung in den Arbeitsalltag. Aber natürlich hat es, glaube ich, auch immer viel damit zu tun, wo man ist, wie die Leute um einen rum sind, wie die drauf sind, wie sinnvoll man mitarbeiten kann. Aber offensichtlich hattest du ja ein gutes Standing da, ein zwischenmenschliches.
Also bei mir war es super, meine Assistentin oder generell auch die Leute, die um mich herum waren, die waren eigentlich immer super nett. Ich hatte auch immer Ansprechpersonen, die, wenn ich mal ein Problem hatte oder was nicht wusste, zu denen ich hingehen konnte. Das war überhaupt kein Problem. Auch ich muss sagen, ich hatte auch Trockenphasen oder generell Phasen, wo ich nicht wirklich mit eingebunden worden bin, weil ich, also Probenzeiten sind halt lang und teilweise passiert nicht viel und das war dann für mich eher so ein bisschen Langeweile-Effekt teilweise, weil ich halt da gesessen habe und wirklich nichts gemacht habe, weil ich aufpassen musste und sonst nichts machen konnte.
Gut, aber das liegt in der Natur des Jobs, ne?
Genau, nicht das ist so. Das wusste ich vorher.
Ja.
Also, deshalb, da gab es überhaupt kein Problem. Natürlich manchmal mit den Künstlern und den Regisseuren, die haben schon eigene Charaktere und ich war jetzt nicht deren erste Einsprechperson, weil ich der FSJler war und mich wahrscheinlich auch nicht so gut ausgekannt habe. Also, ja.
Hattest du Kontakt mit anderen FSJlern, die ein, ich hab's mir nicht gemerkt, Kulturelles, ja, mein Gott. Kann man sich eigentlich merken. Hattest du mit solchen Leuten auch Kontakt, die das woanders gemacht haben?
Ja, also ich hatte, das war was ganz Tolles, das fand ich super toll an unserem Träger, also bei der Landeskultureinrichtung in Hessen hatte ich mich beworben und die bieten immer, also was heißt bieten, wir müssen an Seminaren teilnehmen, an Seminarwochen. Das heißt, alle paar Wochen sind wir als FSJler meistens, also auch in separaten Gruppen, weil wir einfach zu viele waren, immer zusammengekommen und haben uns ausgetauscht, hatten dann bestimmte Überthemen und haben dann Dinge bearbeitet, die unser FSJ angehen oder auch unser Leben generell angehen. Was zum Beispiel haben wir ganz viel über Diversität, zum Beispiel hatten wir ein Seminar, wo es dann darum ging, zum Beispiel Rassismus und Rassismus im Alltag, wie kann man Rassismus verhindern und kriegen wir das vielleicht als Kinder schon, also wird es uns schon beigebracht, auch unterbewusst durch Kindergeschichten. Dann, also wir haben halt auch immer diesen, man lernt auch sehr viel über sich selber und
also persönliche Entwicklung wird da auch sehr gefördert.
Auf jeden Fall, also das muss ich unterschreiben,
Alter,
weil...
Warum habe ich das denn nicht gemacht? Warum bin ich denn sofort an die Uni gegangen?
Also wir hatten auch Leute dabei, die beim Radiosender waren, die da auch also Mitbesprechungen hatten. Dann habe ich mich auch ganz lang mit einem von meinen jetzigen Freunden unterhalten und der war total begeistert davon, dass er endlich mal beim Radio halt auch hinter die Kulissen gucken konnte. Der durfte mitreden beim... bei den Programmen, was so gemacht wird und er hat auch, glaube ich, selber, ich glaube, für den Kirchenteil selbst Sachen schreiben dürfen und einfach das mal mit zu erleben und das fand ich einfach toll, dass das angeboten wird.
Von wem wurde das jetzt am Ende bezahlt? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden.
Bezahlt?
Ja, also du hast was vom Träger gesagt.
Ach genau, ja, also es gibt die Landeskulturbildung in Hessen und der Träger, die kriegen Taschengeld, aber die vermitteln sozusagen. Man bewirbt sich, also ich habe mich persönlich beim Träger vermittelt und der gibt dann sozusagen deine Bewerbung weiter an die Dinge, die du ausgewählt hast, also an die Einrichtungen, die du ausgewählt hast. Und dann kriegst du dann die Rückmeldung, ob du zum Bewerbungsgespräch eingeladen bist oder nicht.
Und die Ursprungsfrage war ja, du hattest Kontakt mit anderen Leuten, die auch so ein kulturelles Jahr gemacht haben. Die haben auch mehr oder weniger fast alle die gleiche Erfahrung gemacht, dass das sinnvoll war, dass das gut war, dass man viel mitbekommen hat. Oder gab es auch mal Leute, die sagen, ja, also im Museum musst du nicht.
Also vor allem die Museumsleute waren eigentlich teilweise sehr begeistert, okay. Zumindest habe ich das rausgehört, weil sie zum Beispiel einer von uns durfte ein Projekt machen, wo er selber einen Kamm ausgraben durfte, auf einer Ausgrabung. Ich bin mir nicht mehr genau sicher wo, aber die mussten auch zum Beispiel die Führung lernen, was im Museum jetzt zum Beispiel für eine Gruppe, wie leite ich die durchs Museum, und die durften auch teilweise selber führen, also die waren auf jeden Fall eingebunden. Ich glaube, so Stehzeiten gab es bei jedem, wo jeder mal gesagt hat, boah, ey, das ist jetzt mir echt zu lang, oder wann ist der Tag zu Ende, aber ich glaube, das hat ja jeder mal.
Ja, also, auch später im Alltag, ja. Ein schöner Begriff, genau. Habe ich so noch nie gehört, Stehzeiten. Tamara, jetzt bist du 20, du hast dein FSJ schon hinter dir oder bist du noch drin?
Nee, ich bin gerade fertig. Am 31. war Ende.
Hey, Juli. Glückwunsch nochmal nachträglich. was passiert jetzt? Wird studiert? Wird eine Ausbildung?
Also ich habe mich dazu entschlossen, deshalb kann ich das auch zum Beispiel nur empfehlen. Also ich persönlich möchte nicht weiter im Theater arbeiten, weil mir zum Beispiel die Zeiten sehr zu spontan sind. Ich bin eigentlich jemand, der dann gerne weiß, wie sein Tagesablauf ist. Und das weiß man im Theater zum Beispiel nicht. Und war für mich gut, das Jahr zu machen, weil ich weiß, was ich nicht machen möchte, letztendlich. Und ich werde jetzt Biotechnologie studieren.
Oh, okay.
Ganz andere Richtung.
Okay, ja, aber ich meine, wenn du sagst, es war eine gute Erfahrung und es hat Spaß gemacht und am Ende weißt du auch noch, das ist nicht dein Ding. Also top. Also, und es gibt auch Leute, die machen etwas und merken, es ist nicht mein Ding und haben keinen Spaß dabei.
Nee, also ich habe gesagt, ich ziehe das auch durch. Also es war für mich gar keine Frage, jetzt sage ich mal nach einem halben Jahr zu sagen, oh, ich glaube, das würde ich nicht meinen Rest meines Lebens machen, ich höre jetzt auf, weil ich gesagt, ich bin jemand, der schon was durchzieht bis zum Ende, und es war auch nicht schlimm. Ich wusste nur ab einem bestimmten Punkt hier bis hierhin und nicht weiter, und ich mache das zu Ende.
Das sei ja, ist ja top, dass du die Erkenntnis hast und dabei auch noch Spaß hattest. Und ich gehe mal davon aus, für alle anderen, die im kulturellen Bereich irgendwie arbeiten möchten, wo ja auch erstmal ein sehr theoretisches Studium oft ansteht, ist es etwas Sinnvolles, vorher auch schon mal gleich diese Praxis erlebt zu haben, um so eine Idee zu bekommen, was man mit dem theoretischen Wissen, was man später erlernt, vielleicht auch später mal anfängt, in welche Richtung man geht. Tamara, vielen, vielen lieben Dank für deinen Anruf.
Ja, gerne.
Viel Spaß.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Ja.
Ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ich eigentlich, das ist vielleicht ein kleines Thema, aber vielleicht kann man ja mit dem nächsten nochmal drüber reden, aber dass ich eigentlich finde, dass es besser vorgestellt werden muss an Schulen, das Thema. Also nicht, dass man Leute dazu zwingt, da bin ich auch dagegen, aber man muss es auf jeden Fall mehr plakatieren, damit Leute das auch wirklich wahrnehmen, dass das eine Option ist, nach der Schule nicht sofort ins Studium zu gehen, sondern sich das erstmal anzugucken, weil nicht jeder weiß, dass es ein FSJ gibt. Viele fragen und haben keine Ahnung. Also wenn man das erzählt, wissen nicht, was das ist. Deshalb, das wäre so ein Punkt, den ich nochmal anbringen wollte, dass man auf jeden Fall mal was ändern muss und mal auch in Schulen nicht nur das Studium anpreisen muss, sondern auch mal sagen, hier, es gibt doch viele Sachen, die euch im Leben weiterbringen.
Da stimme ich dir absolut zu, weil das Problem ist ja auch, ich weiß noch, als ich mich damals, wie gesagt, schon... Alter, das Schlimme, ich habe mich mit dem Thema FSJ beschäftigt, da bist du gerade geboren worden. Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich gerade sehr, das ist 20 Jahre her, da habe ich so Abi gemacht. Das Interessante ist ja auch, dass so die Informationsmaterialien eben auch oft von Menschen gemacht werden, die eben auch in diesem sozialen Bereich irgendwo arbeiten. Und seien wir ehrlich, Kernkompetenz von Menschen, die in so einem sozialen oder Kulturbereich arbeiten, ist nicht gerade geiles Marketing.
Nee.
Die haben andere Kernkompetenzen, das ist auch richtig so, aber dann hat man irgendwie komisch kopierte Zettel und Texte, die einem nicht weiterhelfen. Das stimmt schon. Das Marketing, die Lobby fürs FSJ ist nicht gerade sexy.
Nein. Also vor allem auch die wir haben einen FSJ-Ausweis und man sagt ja Schülerausweis, Studentenausweis zum Beispiel, da kriegt man zum Beispiel Vergünstigungen und dann stehst du an der Kinokasse und wirst gefragt, ja, FSJ ist, ich weiß nicht, was das ist, ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt Rabatt geben kann. Also das ist nur so eine Sache. Die Menschen haben es nicht im Kopf, die wissen nicht, was es ist. Und ich finde, das ist eigentlich was ziemlich schade, weil eigentlich sollte man dieses Angebot auch einfach verbreiten, damit mehr Menschen, wie gesagt, man sollte sie nicht zu zwingen, aber dass Menschen drüber nachdenken über das Thema und sich damit auch wirklich auseinandersetzen, weil ich bin jetzt nur darauf gestoßen, durch Zufall drauf gestoßen, weil eine Freundin das gemacht hat und das fand ich sehr erschreckend, weil das sollte eigentlich was sein, was wirklich vorgestellt werden soll, was wirklich auch mal behandelt werden sollte in der Schule, auch mal, keine Ahnung, neben der Schulzeit am Ende halbe Stunde drüber geredet, das reicht schon, einfach um den Leuten noch mehr Wege zu geben.
Word ist verstanden worden, Tamara. Hoffen, jemand hat es gehört, der das umsetzen kann. Ich leider nicht. Danke für den Anruf. Dir noch viel Erfolg bei all dem, was du noch treibst in deinem restlichen Leben.
Mach ich. Schön. Dir auch. Euch auch.
0880 5x5, die Late Line heute Abend, die sich da um Geschichten und Erlebnisse dreht, die ihr selbst hattet. Gerade jetzt, vielleicht auch vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, als ihr Zivi wart, als ihr Bufti wart, als ihr FSJler wart oder FSJlerin wie Tamara oder auch Wehrdienst. Mir fehlt noch jemand, der im Ausland war, na, der so für so ein NGO irgendwo, dritte Welt, man muss doch den kleinen Kindern helfen so und was Spannendes dabei erleben. So, ne? Das sind ja auch gerne die Beweggründe. Das hätte ich gerne heute noch in der Sendung. 0880 5x5. Kai kommt als nächstes dran. Kai ist 41 und ist aus Marburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Kai, was war's denn? Über was reden wir? Zivi, Wehrdienst?
Zivi.
Zivi? Für Bufti bist du jetzt so alt?
Ja, ich hatte noch die 13 Monate sozusagen. Also wir waren noch länger als die zum Bund mussten. Die hatten, glaube ich, damals nur 9 Monate. Aber ich muss sagen, es war für mich eines der angenehmsten Jahre, was ich bisher in meinem Berufsleben hatte. Weil ich habe nie wieder danach in einem Job so viel Anerkennung von sozusagen meinen Arbeitskollegen oder beziehungsweise den Leuten, um die ich mich gekümmert habe, bekommen wie in diesem Jahr.
Mhm. Was hast du genau gemacht?
Ich war Fahrdienst-Zivi in Marburg in den Lahnwerkstätten. Das ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, die im Prinzip, also da werden Holzmöbel hergestellt, da ist eine Wäscherei drin und eine Elektrowerkstatt, da werden Teile für die Automobilindustrie vormontiert. Mhm. Da gibt es so einen Lettershop, wo Post versendet wird etc. und konfektioniert wird. Und ich war da Fahrdienst-Zivi, das heißt, ich habe die morgens abgeholt, abends wieder nach Hause gefahren. Die kommen viele aus privaten Familien, die werden die dann morgens aus dem ganzen Landkreis dahin gefahren, nachmittags wieder zurück und dann habe ich halt diese ganzen anderen Sachen gemacht, also Fahrzeugwartung, da für die Wäscherei Wäsche abgeholt in Altenheimen, Essen ausgefahren mittags in Kindergärten, in Schulen etc. Das waren so die Aufgaben.
Und Menschen mit was für Behinderungen haben dort gearbeitet?
Ganz unterschiedlich, also geistige Behinderung, körperliche Behinderung, schwer geistige Behinderung, also auch Leute, die epileptische Anfälle hatten und so weiter, da wurden wir dann am Anfang geschult und was auch mir sehr viel für mein weiteres Leben gegeben hat, also gerade so diese Sensibilität zu entwickeln, mit den Leuten umzugehen und zwar auf einer Augenhöhe, nicht so die unbedingt mit ihrem Krankheitsbild zu sehen, sondern einfach als Menschen und vor allen Dingen auch bei blinden Menschen oder bei Leuten, die nicht alles machen können, einfach erstmal abzuwarten und die Situation einzuschätzen, ob sie überhaupt Hilfe haben möchten.
Mhm.
Oder ob man sie dann, wenn man ihnen hilft, nicht vielleicht in ihrer eigenen Freiheit ein bisschen einschränkt.
Ja, ja, und klar, dieser viel gelernt. Vorauseilende Mutterimpuls, wo die sich denken, sorry, ich bin blind, kann schon alles. Marburg ist schon so eine Blindenhochburg, ne? Da ist auch immer so eine Blindenschule.
Ja. Genau, die Blister in Marburg, ja. Also Blinde waren da, aber weniger, muss man sagen. Also waren zwar welche mit Sehbehinderungen teilweise, aber vorwiegend halt körper- und geistig behinderte Menschen.
Ja, als ich einmal in Marburg war, ist mir aufgefallen, überall offensichtlich blinde Menschen. Ich musste am Bahnhof warten auf meinen Zug. Und dann kam ein blinder Mensch, also er hatte so einen weißen Stock, deshalb dachte ich mir, der ist blind. Und er blieb stehen in der Bahnhofshalle. Und kurze Zeit später kam ein anderer Blinder und der blieb 10 Meter neben ihm stehen. Und die standen da einfach. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, wie machen sich, also wenn ein Blinder und noch jemand Blindes sich verabredet irgendwie, wie merkt man, dass die andere Person da ist? Gibt es da irgendwie so einen Deal, dass man, wenn man ankommt, immer irgendwie Piep sagt oder so und dann kann jemand darauf reagieren, der schon da ist? Und wenn niemand darauf reagiert, weiß man, ich bin der Erste.
Ich weiß es nicht, aber ich kenne unterschiedliche blinde Menschen und also ich kenne zum Beispiel ein Pärchen, das ist blind. Mit deren Sohn bin ich sehr gut befreundet, der ist zum Beispiel nicht blind, aber wenn man die besucht, man merkt nicht, dass die blind sind. Also das merkt man eigentlich nur, wenn man wirklich ganz intensiv mit denen zu tun hat. So wenn ich jetzt UPS-Mann bin und gebe da ein Paket ab, würde ich, glaube ich, nicht merken, dass die blind sind. Also ich glaube, dass einfach der Sinn der Sehunfähigkeit wird durch die anderen Sinne ausgeglichen in ganz vielen Situationen. Jetzt bei einigen Situationen geht es halt vielleicht nicht, aber es gibt zum Beispiel hier in Marburg einen Blinden, der hat einen Porsche und fährt regelmäßig auf dem Flugplatz in Schönstadt mit dem Auto.
Aber der sieht so ein bisschen was, oder? Sieht der gar nichts?
Nee, der sieht gar nichts. Der hat jemanden neben sich sitzen, weiß grob, wo er ist. Also wie er das genau macht, weiß ich nicht. Ich habe das, muss ich sagen, selber auch mal nur im Fernsehen gesehen. War ein Zufall, der ist halt aus Marburg. Aber das scheint zu funktionieren.
Frau von mir wohnt auch in der Nähe von Marburg, war früher irgendwas Ski. Athlet und richtig gut, hat dann aber irgendwann aufgehört, weil Marburg hat ja gar nicht so viele Berge zum Trainieren. Und er fährt jetzt für eine blinde Olympionikin, sie waren bei Olympia auch dabei, Slalomfahrerin voraus. Und das finde ich auch mega krass. Die sieht halt so minimal, deshalb zieht er sich einen grellgelben Anzug an, damit sie ihn wenigstens sieht. Und er hat ein Peilgerät am Körper. Und sie hat das im Ohr und hört halt dann irgendwie piep, 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 je nachdem, ob sie links oder rechts von ihm ist, um eben hinterher zu fahren. Und das in einer Geschwindigkeit, unfassbar. Aber gut, darüber wollen wir ja gar nicht reden, sondern über deine Erfahrung als Zivi, wo du sagst, es war ein besonderes Jahr, weil du sehr wertgeschätzt wurdest von den anderen.
Ja, also ich hatte nie wieder Arbeitskollegen, die so aufmerksam waren. Die wussten, wer ich bin, also vom ersten Tag, wer ich bin, wann ich Geburtstag habe. Die haben mich morgens begrüßt. Die haben sich gefreut, einen zu sehen. Da gab es keine Intrigen gegen jemanden. Und ich habe schon in sehr vielen Bereichen gearbeitet, unterschiedlicher Art. Und da hat man ja immer dann so Arbeitskollegen, mit denen kommt man nicht so gut aus. Und Leuten, mit denen ist man dicke. Aber da war es halt einfach so, da war so ein Grund glücklich. War so in der Luft. Da gab es natürlich auch mal den einen oder anderen, dem was passiert ist, wo der unglücklich war wegen irgendeiner Situation, aber die waren alle sehr positiv einfach und mit sehr wenig zufrieden vor allen Dingen.
Glaubst du, es liegt an der Branche? Menschen, die sich entscheiden, da zu arbeiten, sind fast nie Arschlöcher, weil sonst würden sie nicht für sowas entscheiden?
Ich meine jetzt nicht meine nicht behinderten Arbeitskollegen. Ich meine die dort sozusagen angestellt sind. Das sind ja Mitarbeiter der Landwerkstätten. Das ist ja so eine Regelung.
Meintest du's?
Das sind Arbeitsplätze, die geschaffen werden von Betrieben, die so und so viele Mitarbeiter haben. Die können sich dann entscheiden, ob sie ab so und so vielen Mitarbeitern jemanden einen Arbeitsplatz in so einer Werkstatt finanzieren oder jemanden bei sich einstellen. Und dadurch werden diese Landwerkstätten sozusagen finanziert.
Okay, verstehe. Es geht jetzt um die Behinderten, die
so gewährt
werden. Okay. Ich habe, hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber würde mich mal interessieren, wie du das siehst, wo du dort gearbeitet hast. Ich habe die Tage an anderer Stelle mit einer Frau gesprochen, die sich aktiv entschieden hat, ihr Baby zu bekommen, obwohl der Arzt gesagt hat, das Kind hat Trisomie 21, Down-Syndrom.
Ja.
Und sie sagt bis jetzt, das Kind ist 2 Jahre alt, ist gar nicht so verrückt anders wie mit anderen Kindern. Klar, alles kommt ein bisschen später, es braucht länger, um laufen zu lernen und reden zu lernen. Und im Kindergarten ist das kein Problem. Und vor kurzem sagte zu ihr jemand, Kindergarten und Schule, das geht ja schon, da gibt es integrative Plätze. Aber später gibt es ja dann auch nur noch die Behindertenwerkstätte, wo er arbeiten könnte.
Teilweise würde ich sagen. Also es gibt ja unterschiedliche Ausprägungsformen von diesem Defekt sozusagen. Und ich hatte dort einen Mitarbeiter, mit dem habe ich Wäsche ausgefahren, das war der Robby. Der hat geheiratet, hat inzwischen Kind, ist auch nicht mehr da in Lahnwerkstätten, führt ein komplett selbstständiges Leben. Der hat halt eine sehr abgeschwächte Form. Und ich finde einfach halt, die waren alle sehr glücklich, dort arbeiten zu können, dass sie eben nicht irgendwo in einer Einrichtung sind und nichts zu tun haben, sondern die hatten alle eine Aufgabe und das hat die extrem glücklich gemacht.
Das glaube ich. Geht uns ja ähnlich, ne? Wenn man keine Aufgabe hat, ist man irgendwie plötzlich...
Ja, aber auch nicht jetzt einfach nur eine Aufgabe, um Arbeit zu beschaffen, sondern die haben wirklich produktiv halt was gemacht. Das fand ich so schön.
Okay, ja, das stimmt. Also nicht, ja. Was... Na gut, die Arbeit war sinnvoll, das haben wir ja schon festgestellt, ne? Ich meine, Leute rumzufahren, da muss man jemand auch nicht lang anlernen und das ist wichtig, dass die dorthin kommen können.
Das war ja noch der zweite Vorteil.
Ja.
Lieber Autofahren.
muss man sich da reinfühlen erstmal? Also ich meine, seien wir ehrlich, man hat im Alltag nicht so viel Kontakt mit geistig behinderten Menschen zum Beispiel, ne? War das schwer, das erstmal irgendwie so auszutarieren, wie man sich da verhält? Oder fiel das recht einfach?
Also es gibt am Anfang halt so Schulungen, also so 2 Wochen Schulungen. Und da hatten wir jemanden, einen Rollstuhlfahrer zum Beispiel, der das mit uns gemacht hat. Und der hat dann sehr viele Sachen, wo man halt so ein Fettnäpfchen reintreten kann, einfach Augen geführt. Also wenn man falsch anschnallt im Bus, was mit dem passiert. Oder wir sind durch Kassel dann blind gelaufen oder mussten mit dem Rollstuhl probieren, in den Zug einzusteigen und solche Geschichten. Und dann entwickelt man sehr schnell ein Bewusstsein dafür. Und klar gibt es dann nachher so Extremsituationen. Bei einem epileptischen Anfall ist man nachher natürlich erstmal, was mache ich jetzt? Mache ich alles richtig? Aber dann hat man meistens direkt ja jemanden, der schon Erfahrung hat um sich rum gehabt. Also das war jetzt nicht das Problem. Man entwickelt dann sehr schnell eine Routine, würde ich sagen.
Trotzdem ist man wahrscheinlich auch nicht gefeit davor, dass man irgendwas im Auge eines geistig Behinderten falsch macht, weil jeder ja anders tickt und
natürlich,
plötzlich...
Aber ich kann dich ja auch beleidigen aus Versehen und machen
das
ist, glaube ich, das Grundlegende, dass man hat so eine Hemmung in sich, ja, weil das nicht alltäglich ist, man hat nicht so viel mit den Leuten zu tun, wird nicht so oft mit denen konfrontiert und das ist, glaube ich, die Unsicherheit, die wir als Leute, die das Handicap nicht haben, so immer, was so dieses im Hinterkopf, könnte ich jetzt was Falsches sagen, mache ich was verkehrt oder so. Und wenn man da einfach zu steht und sagt, hier, ich habe jetzt keinen Plan, mache ich das gerade richtig, habe ich dich jetzt falsch behandelt oder so, dann sind die total locker eigentlich gewesen, immer.
Ist es das, mal abgesehen von der Wertschätzung der Kollegen, ist es das, was du am meisten da rausgezogen hast, dieses Learning, wie man so schön sagt?
Also ich habe sehr viel für mein Leben gelernt einfach in diesem Jahr. Ja, auch also so dieses Ganze, was ist eigentlich wichtig? Ja, was oder wie sehr ich jetzt auch selber wertzuschätzen weiß, dass ich in Anführungszeichen nichts habe. Ja, jetzt im Alter kriegt man vielleicht mal hier und da so ein Wehwehchen, aber im Grunde habe ich ein mega Glück gehabt. Ja, und brauche mich gar nicht darüber beschweren, dass vielleicht der Job nicht gerade nicht cool läuft oder sonst was, weil das sind Peanuts an Problemen, die ich habe.
Okay. Kai, vielen Dank für deinen Anruf.
Bitteschön.
Ich freue mich für dich, für die gute Erfahrung und komm hier gut durch die Nacht, was auch immer du jetzt noch treibst.
Ins Bett.
Ja, da lande ich später auch. Todmüde, gebe ich zu. Mach's gut, danke dir. 0880 5x5 anrufen für die letzte halbe Stunde Late Line zu dem Thema Geschichten von Zivis, Buftis, FSJler und FSJlerinnen. Was habt ihr so getrieben und war das Ganze sinnvoll? Wunderschönen guten Abend, Sandra 27 aus Rostock.
Haha, hi.
Haha. willkommen in der Late Line. Ist es so, wie du dir es vorgestellt hast?
Es ist so, wie ich es vorgestellt habe, auf jeden Fall, ja.
Sehr gut. Dann reden wir über deine Erfahrung wahrscheinlich mit dem freiwilligen sozialen Jahr, richtig?
Genau, so ist es, in einem Schwerstbehindertenheim. Und ich muss jetzt sagen, der Kai, der vor mir dran war, ich muss wirklich sagen, er hat recht damit. Es ist so doof, dass man jetzt über einen Kamm schert, aber das sind glückliche Menschen, ja. Und es ist ja genau das, was er auch gesagt hat, das ist ein völlig anderes Arbeiten. Die Leute sind total befreit. Und haben irgendwie keine Sorgen. Und das, finde ich, ist irrsinnig schön. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen jetzt.
Gut. Ist angekommen. Finde ich gut so. Hört sich auf jeden Fall nach einer schönen Atmosphäre an. Schwerstbehindertenheim, hast du gesagt, was genau heißt das?
Menschen mit mit Hirnschäden, mit auch körperlichen Schäden, Spastiken und so weiter. Na, also die wirklich schwerst pflegebedürftig sind, ne? Die darauf angewiesen sind, dass sie nun mal rund um die Uhr auch versorgt werden.
Und was hast du dort gemacht?
Ich wurde prinzipiell als vollwertige Fachkraft eingesetzt, ne? Auch wenn es natürlich rechtlich gesehen nicht so ganz in Ordnung ist. Aber der Fachkraftmangel besteht ja nun nicht seit 2-3 Jahren. Ne? Das ist ja eigentlich ein Problem, was schon seit eigentlich immer besteht. Ne? Und so bin ich dann als vollwertige Kraft gelaufen, hab die Leute alle versorgt, nach bestem Gewissen und auch Unwissen. Denn wenn man FSZ macht, naja, was mit 15, was weiß man schon großartig von Pflege, von Medizin.
Alter, warst du 15?
Ich war 15, ja. Ich wollte meine Altenpflegeausbildung machen, war aber noch zu jung und deswegen habe ich vorher mein soziales Jahr gemacht.
Okay. Aber ist das nicht schon ganz schön krass, dass man da so ins kalte Wasser geworfen wird, weil hättest du irgendwie einen Ausbildungsberuf in die Richtung gemacht, dann hoffe ich zumindest, dass man irgendwie Stück für Stück an die Sache herangeführt wird. Und da ging wahrscheinlich alles, oder da musste alles ein bisschen schneller gehen.
Ja, na klar. Also ich muss sagen, mir hat das ins kalte Wasser schmeißen nicht geschadet, eher im Gegenteil. Ich bin daran gewachsen und ich kann mich mit gutem Gewissen als wirklich fähige Fachkraft bezeichnen. Insofern bin ich dafür dankbar. Es war natürlich keine einfache Zeit. Ne? Man war natürlich auch oft überfordert. Man wusste nicht, mache ich das jetzt richtig? Wenn jetzt zum Beispiel ein Patient war, der immer irgendwie ein schmerzerfülltes Gesicht hat, zumindest scheinbar, dann denkt man, oh Gott, der Handgriff war jetzt falsch und das mache ich jetzt völlig verkehrt. Aber man lernt es einfach mit der Zeit. Ne? Ja.
Aber du hast gerade gesagt, dir hat es vielleicht nicht geschadet, aber vielleicht den Menschen, um die du dich gekümmert hast, weil du von Anfang an noch nicht so gut warst.
Ganz genau, aber ja, wem will man den Vorwurf machen?
Dem System.
Also genau, ganz genau.
Weißt du, ich finde es ja gut, dass sowas gibt, dass Leute wie dich auch gibt, die das ausprobieren. Ich finde es gut, dass da eine sinnvolle Arbeit dann zum Glück auch gemacht wird und man nicht einfach irgendwo so eine Zeit runterreißt. Aber es ist natürlich ein bisschen ungerecht. Weil
das ist auf jeden Fall, ja.
Du kompensierst einen Fehler im System damit.
Ja, ja. Letztendlich, aber also welche Wahl hat man außer zu sagen, ich höre auf, aber als 15-jähriges junges Mädel hatte ich den Wunsch, Gutes zu tun und habe ich auch bis heute noch. Und da war für mich eigentlich eher so dieser Ehrgeiz, ich lerne es jetzt, unabhängig davon, dass meine Ausbildung erst in ein paar Monaten anfängt, belese ich mich und mache mich schlau, welche Krankheitsbilder sind jetzt für mich relevant, wo agiere ich wie, mit welchen Patienten am besten und so weiter. Ne? Also das, insofern hat mir das schon wirklich viel gebracht und ich denke, wenn man wirklich diesen Anreiz und diesen Ehrgeiz hat, dass man Gutes machen möchte, ist man, glaube ich, gar nicht so falsch, auch wenn man ins kalte Wasser geworfen wird und auch wenn das System ja eigentlich völlig, völlig kacke ist. Auf gut Deutsch.
Ja. Die Pflege und die sozialen Berufe, die haben halt einfach keine sexy Lobby, um nochmal das zu wiederholen.
Nein, überhaupt nicht.
Du hast offensichtlich viel über den Beruf gelernt und gelernt, dass es dir gefällt, weil es klingt so, als ob du dabei geblieben wärst, oder?
Genau, ich bin also seit 12 Jahren in der im Gesundheitswesen tätig. Ich habe meine Ausbildung gemacht, das hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Bin dann Intensivschwester geworden und seit jeher auch wirklich glücklich in diesem Job, dass ich helfen kann, dass ich Gutes machen kann. Das klingt wirklich total kitschig irgendwie, als würde man, naja, als wäre ich ein Weltverbesserer, aber irgendwie ist es auch so.
Wie sahen damals im diesem Jahr die Arbeitstage von der Länge her aus?
Ein ganz normaler Arbeitstag.
Okay.
Ich bin morgens um 6 fing die Schicht an und 15.30 Uhr war dann Feierabend. Ne? Wenn man jetzt Spätschicht hatte, ich weiß es gar nicht, das ist auch schon ewig her, hat man jetzt vielleicht 11 Uhr angefangen. Gut, als 15-jähriges Mädel darfst du denn ja auch noch nicht so spät arbeiten. Ne? Und hatte dann meistens 21 Uhr Feierabend, wenn Spätschicht war. Also es war schon vernünftig geregelt. Ne?
Ich habe Kai schon so eine ähnliche Frage gestellt. Bei dir finde ich sie noch viel wichtiger, weil du warst 15. Gab es viele Sachen, auf die du einfach nicht vorbereitet warst?
Absolut. Ich habe zum Beispiel, das habe ich nämlich auch mitgehört und da ist mir sofort ein Beispiel in den Kopf geschossen. Ich habe an meinem Geburtstag erfahren, an meinem 16. Geburtstag bin ich zur Schicht gekommen und habe erfahren, dass meine Lieblingspatientin, die gut ruht, dass sie verstorben ist. Und das war für mich wirklich hart. Und aber auch eine andere Richtung, die im Nachhinein irgendwie doch lustig ist, auch wenn jetzt alle, die nicht in der Pflege arbeiten, schreien. Ich wurde mal von einem Patienten, der hat sich selbst beglückt. von dem wurde ich überrascht und Ende des Lieds, ich musste mich umziehen, war duschen, habe mich übergeben und danach war aber auch wieder alles gut. Also, aber das sind wirklich so... da denkt man wirklich, bin ich hier richtig?
Aber ich denke, was heißt, er hat dich überrascht? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Der ist fertig geworden mit seiner Beglückung.
Ja, schönes Wort.
Und hat mich eiskalt erwischt, also hat mich getroffen.
Ne? Ach so, jetzt, okay. Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob man das hier so sagen kann, wie es ist.
Ja, so ist es ja scheinbar. Und ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu der Lieblingspatientin, die gestorben ist. Da wird man mal, ich weiß gar nicht, ob man, wenn man einen Ausbildungsberuf macht, dann auch darauf vorbereitet wird, wie das ist oder wie man damit umgeht, wenn jemand stirbt, den man vielleicht auch mag, weil man sich so gekümmert hat. Gab es eine Vorbereitung in die Richtung und gab es dann währenddessen auch eine Art von Betreuung für sowas oder ist das eher flach gefallen?
Während des FSJs meinst du? Oder?
Genau.
Nee, gar nicht. Ich bin zur Schicht gekommen morgens. Es fand die Übergabe statt und wir saßen alle am Tisch und das war ganz normal, also neben Bewohner im Zimmer so und so, musste gesäubert werden, wurde dann auch einfach so mit beigefügt, ach und übrigens, die ist dann jetzt verstorben. Ne? Also das war dann schon wirklich heftig für mich. Ja. Und es wurde auch nicht gefragt, wie geht's dir oder. Ich denke aber auch gerade, weil ich da war ich schon ein Dreivierteljahr in der Einrichtung und ich denke, da wurde ich auch tatsächlich schon als vollwertiges Mitglied angesehen. Und ich glaube, deswegen ist es völlig unter den Tisch gefallen, dass da trotz dessen noch immer ein 15- beziehungsweise dann 16-jähriges Mädchen gesessen hat, der gerade gesagt wurde, und das wussten sie auch, dass die Lieblingspatientin verstorben ist. Und da die Empathie ist dann wirklich, war vollkommen weg. Dieses Feingefühl dafür, ne? Da sitzt eigentlich jemand, der da noch gar keine Berührung mit hatte, und das wird einfach so eiskalt auf den Tisch geknallt, ne?
Ja, und selbst wenn du nicht 15 gewesen wärst oder 16 dann in der Sekunde und nicht im FSJ, also auch wenn du eine voll ausgebildete, erwachsene Kollegin gewesen wärst, die Tatsache, dass die Lieblingspatientin ist, das lässt einen ja nie so richtig kalt. Ne? Ich weiß, das Tod gehört auch dazu zu solchen Berufen, aber ihr wart jetzt nicht auf einer Station, wo nur alte Menschen waren, die jetzt irgendwie im Sterben liegen, sondern...
Genau.
Alles Mögliche. Also schade, dass das einfach gut so, ja.
Aber
der Zeitdruck ist ein hoher.
Das ist eigentlich dem System geschuldet.
Ja,
also,
ja. Weil man sich halt um andere Sachen kümmern muss. Ich bin überrascht, wie oft ich mir vorstelle, in den Pflegeberufen oder Berufen, wo es ich bleib bei Pflege, geht. Und auch Mediziner, also Chirurgen, wo was schiefgehen kann, wo Menschen sterben können, wo, also auch Chirurgen machen Fehler, so wie ich einen Fehler mache. Nur ist bei denen der Fehler, der hat eine andere Tragweite, dass es da keine Betreuung gibt, um mal irgendwie über sowas auch zu reden. Weil vielleicht kann das ja nicht jeder einfach so abschütteln, wenn der Dienst vorbei ist, dass er heute jemand hat sterben sehen auf dem Tisch oder so. Also.
Und ich muss ehrlich sagen, seitdem, ich hab nie wieder meinen Geburtstag gefeiert. Also es ist mir gar nicht so richtig bewusst gewesen. Aber seit meinem 16. Geburtstag habe ich nie wieder gefeiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich jetzt an mir, jetzt nach 12 Jahren an mir knabbert oder nagt oder ich jetzt nachts nicht schlafen kann und oft dran denke. Aber das hat sich irgendwie so durch die Jahre gezogen, dass ich dann einfach, okay, der Geburtstag ist flach gefallen, gut, ach, die nächsten Jahre, ist ja nicht so schlimm. Ich habe letztes Jahr nicht gefeiert, ich muss dieses Jahr auch nicht feiern. Ne?
Und du glaubst wirklich, das hat mit dem Tod von ihr zu tun?
Das kann ich nicht richtig sagen, ich weiß nicht.
Okay. Aber unterm Strich eine positive Erfahrung, sonst wärst du nicht dabei geblieben.
Absolut.
Wem kannst du sowas raten?
Wem ich sowas raten kann? Vielleicht Leuten, die sich nicht sicher sind, ob sie in der Branche gut aufgehoben sind. Also ein FSJ ist ja eigentlich, beziehungsweise auch wenn man jetzt Berufsspiel macht oder sowas, ist ja irgendwo auch berufsvorbereitend und auch vorbereitend auf das Leben tatsächlich. Ich weiß noch, ein paar Monate bevor ich das FSJ angetreten habe, ist mir unter meinem Bett eine Milchpackung geplatzt, die da schon seit Ewigkeiten lag. Bin dann von Bad nach Rostock gezogen und habe gedacht, oh Gott, meine Eltern, dass die mich in die Welt loslassen, ich mit meinen Biobomben, die ich züchte. Aber es hat mich wirklich geformt und ich finde, dass es einfach auch zur Selbstständigkeit dient. Ne? Also insofern würde ich das allen raten, die sich im Leben noch nicht so ganz sicher sind und noch nicht so richtig den richtigen Weg haben für sich.
Okay, ja. Sandra, vielen Dank für deine Geschichte.
Ich danke.
Pass auf dich auf, die Nacht ist noch lang.
Ich gehe schlafen, danke.
Sehr schön.
Einen ruhigen Dienst.
0880 5x5 ist die Telefonnummer für die letzten 20 Minuten in dieser Late Line, wo wir über eure Erfahrungen als Zivis, Buftis, FSJler oder auch Wehrdienstler sprechen. Einfach nur wegen diesem abstrusen, sage ich mal, Sommerlochvorschlag von wegen Dienstjahr oder Dienstpflicht, was Anfang der Woche mal rumging. Wurde relativ schnell einkassiert, glaube ich, von den eigenen Leuten aus der CDU, die gesagt haben, Leute, es funktioniert nicht, es ist auch Quatsch und ja, aus so vielen Gründen. Aber doch mal ein guter Anlass, über die Zeit damals zu reden und was euch das ganz egoistisch gebracht hat und vielleicht auch eurem Umfeld, weil ihr was Gutes getan habt. Daniel ist 36, kommt aus Bremen schon wieder Bremen und ist der Nächste. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Daniel, sozial oder eher Waffe?
Ich fahre an der Wache.
Ah, Wehrdienstler.
Obwohl eigentlich nur ganz kurz, ja.
Was heißt nur ganz kurz?
Naja, ich hab damals, war das ja noch 9 Monate Wehrdienst.
Mhm.
Ich bin damals direkt nach der Ausbildung dahin, eigentlich auch nur, weil es der bequeme Weg war. Und ich im Nachhinein eigentlich zu faul war, mich um Zivildienst zu kümmern. Ganz ehrlich gesagt.
Ja.
ich bin dahin, habe meinen Grundwehrdienst gemacht, habe dann doch Gefallen dran gefunden, hier durch den Dreck zu kriechen und mit Biwak und so einem Kram und mit Panzer. Da ich eigentlich schon immer so Maschine interessiert war, ne? Große Maschine, je größer, desto besser. Dann hatten die aber, ich meine, weil ich dann meine 9 Monate gemacht habe, war halt der ganze, also es war schon, ja, wie soll ich sagen, mein Werdegang war schon voll geplant, habe ich dann so verstanden. Also ich war erst in Brandenburg bei den Grenadieren, bin dann nach Rothenburg heimatnah eingesetzt worden und da kam dann so ganz schnell die Langeweile auf. Ich hatte eigentlich eher gehofft, ich würde da in die Instandsitzung kommen von Maschinen oder sowas, aber dem war dann doch nicht so. Ja, und wie soll ich sagen?
Dann sitzt man da so rum quasi.
Ja, genau. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, also es gibt keinen Tagesablauf. morgens aufstehen, dann irgendwie den Tag rumkriegen mit, wie soll ich sagen, das war eigentlich schon in der ersten Woche, wo ich gemerkt habe, ach, irgendwie ist das doch alles blöd hier. Dann kam irgendwann mal der Spieß um die Ecke, hat uns alle zusammengerufen von die ganzen Neuen, die da waren, und sagt, ich brauche Freiwillige. Daraufhin habe ich mich sofort gemeldet, ich wusste noch gar nicht, was los war. Und dann hieß es, ja, wir brauchen 3 Leute fürs Unteroffiziersheim. Konnte ich mir erstmal nichts darunter vorstellen. Als ich da war, hieß es, ich wurde Kellner. Ordonnanz nennt sich das. War eigentlich auch eine ganz coole Zeit, weil ich habe noch nie so viel Scheiße und Unfug getrieben, wie in dieser Zeit. Ich hatte eine Woche Dienst, war eine Woche zu Hause, war eigentlich ganz cool. Im Endeffekt war ich nur ein halbes Jahr in der Kaserne und 3 Monate zu Hause.
Hast du sowas wie Disziplin gelernt, was ja lustigerweise, ich glaube, ganz am Anfang von Basti gesagt wurde, der Wehrdienst hatte und meinte, ey, er war vorher so ein verplanter Typ und da hat man Ordnung und Disziplin gelernt und so weiter. Das klingt ja bei dir jetzt nicht so danach.
Ich sag mal so, Ordnungsdisziplin habe ich zum Glück durch meine Eltern erfahren, zum Glück will ich mal sagen. Dann auch durch die Ausbildung, da muss man ja auch Pünktlichkeit, wird einem ja auch Pünktlichkeit beigebracht, auch wenn man zu Kunden fahren muss oder so. Im Grundverdienst die ersten 3 Monate auch, ja. Aber danach war das also ziemlich egal. Weil wir, da wir ja morgens um 7 angefangen haben und teilweise bis Mitternacht da arbeiten mussten, wurden wir befreit von dem Antreten morgens, was teilweise schon um 7 oder, nachdem um 7:30 schon oder um 6:30. Ich habe sogar schon vergessen, wann das immer war, weil ich nie da war. Somit, wir waren davon befreit. Wir sind meistens immer so gegen 7:30 aufgestanden. Der Weg zu unserer, ich will mal sagen, Dienststelle war ja eigentlich auch recht kurz, mit 5 Minuten Fußmarsch. Dann sind wir da zu dritt hingetapert. Dann hieß es dann aufräumen vom Abend zuvor, wenn eine Party geschmissen wurde von irgendwem. Dann kamen dann so die Ersten, die ihre Frühstücke sich dort eingeworfen haben. Ja, und wenn dann keiner da war, ja mein Gott, dann wurde die Musik aufgedreht, dann haben wir schon Spaß gehabt. Gut, wir mussten natürlich auch, es war ja Hygiene, man musste auch Reinigungspläne einhalten, daran mussten wir uns auch halten, das wurde auch überwacht von dem Offizier. Also insofern, wir mussten uns auch rechtfertigen, dass wir auch wirklich arbeiten dort, ne? Also ja, aber sonst waren wir eigentlich relativ unbeobachtet.
Also doch eine ganz andere Nummer.
Ja, anders. Also ich habe mir ganz anders vorgestellt damals. Gut, ich war, wie alt war ich da? 21 war ich direkt nach Ausbildung raus, ne? Aber ich habe da auch ganz schnell gemerkt, das war nichts für mich. Ich habe dann nur noch die Zeit abgesessen, will ich mal sagen. Muss im Nachhinein sagen, es war eigentlich ja nicht unbedingt so die sinnvollste Zeit in meinem Leben. Im Nachhinein habe ich mir schon Gedanken dazu gemacht, ob ich nicht vielleicht doch hätte Zivildienst machen sollen. Vielleicht wäre das sinnvoller gewesen, Leuten zu helfen, die Hilfe brauchen. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich seit meinem 16. Lebensjahr in der Freiwilligen Feuerwehr bin und da eigentlich auch sehr viel leiste und auch Menschen helfen muss in Notsituationen. Ja, also insofern.
Das Tolle ist, finde ich, dass du jetzt auch ein Beispiel dafür bist, dass bei dem Wehrdienst genau das Gleiche gilt wie beim FSJ oder Zivi, also auf der anderen Seite, wo wir gemerkt haben, es kommt halt sehr darauf an, wo man ist, wie das Umfeld aussieht, wie die Arbeit aussieht, ob man das genossen, also auch privat genossen hat, ob man gesagt, das war sinnvoll, mal abgesehen davon, dass man für sich selbst was gelernt hat, sondern dass man auch für was andere was geleistet hat. Da haben wir solche wie solche Aussagen gehört und jetzt bist du mit, war ja irgendwie so ein bisschen strange und so viel hat man da gar nicht mitgenommen. Auch das Beispiel, dass es auf der Bundeswehrseite auch solche Sachen gab, das finde ich irgendwie beruhigend. Ja. Daniel, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja.
Und würdest du, Entschuldigung, nee, Quatsch, ich habe noch eine Frage. Würdest du nach der Erfahrung, du würdest es nicht nochmal machen?
Also nicht unter diesen Umständen. Also ich muss sagen, mein Bruder war auch bei der Bundeswehr, der war auch im Auslandseinsatz, hat mir da auch schlimme Sachen berichtet. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Gut, das wäre ja dann noch eine Verpflichtung, weil sonst kommst du ja nicht in den Ausland. Du bist ja nicht erst. Ja. Ja. Aber angenommen, du würdest durch eine Zeitreise nochmal 20 sein und mit deinem Wissen, das du jetzt hast, und du stehst vor der Wahl, Wehrdienst oder Zivi?
Ich glaube, ich würde wirklich Zivildienst machen. Damals stand ja auch noch zur Wahl, dass man sich für 7 Jahre beim THW oder bei der Feuerwehr verpflichtet. Mhm. Da ich daher schon bei der Feuerwehr war, also ich bin immer noch drin, ich bin jetzt auch schon seit über 20 Jahren, 20 Jahre nicht ganz, aber auch schon, ich glaube, 18 Jahre dabei. Also ich würde, wie gesagt, ich würde Zivildienst wählen, weil ich denke, das ist eigentlich, ich hätte, glaube ich, eher das Gefühl, dass ich da eher Menschen helfen kann.
Okay.
Deswegen bin ich auch in der Feuerwehr, da merkt man halt immer wieder, dass wenn man Leuten da so hilft, mal ist die Not größer, mal weniger größer, man bekommt dann auch immer so ein Dankeschön von den Leuten und wünscht, ach toll, dass ihr da seid, gut, dass ihr geholfen habt. Und wenn es ein bisschen länger dauert, dann kommen mal Leute rum, die bringen mal einen Kaffee oder ein Brot oder was auch immer. Und ja, das ist, ja, also da kommt irgendwie mehr rüber, finde ich.
Habe ich verstanden. Hat mich jetzt nur so interessiert, ob du das sagst oder es doch nochmal probiert hättest. Jetzt sage ich aber danke für deinen Anruf, Daniel.
Ja, bitte.
Und noch einen schönen Abend.
Ja, ebenso, danke.
Der schon eigentlich ein Morgen ist. 0880-5x5, falls ihr euch in den letzten Minuten hier noch reindrängeln möchtet, in die Late Line. So wie Finn, 20 aus Mainz. Schönen guten Abend. Finn? Hallo? Finn?
Hallo?
Jetzt, Finn, du bist, glaube ich, im Funkloch, oder? Finn, verlass uns nicht. Schade. Dann überbrücken.
Hallo?
Ja, hallo, Finn, jetzt vielleicht?
Hi. Ja, ich bin Finn.
Okay. Wo warst du denn eben? Im Bunker?
Nee, ich bin im Auto, ich weiß nicht, mit meinem Handy war anscheinend irgendwas nicht richtig. Sorry. Okay.
Dafür ist die Qualität wenigstens gut und es klingt nicht nach Auto. Finn, 20 aus Mainz habe ich gerade schon gesagt. Wir reden über FSJ, über Bundeswehr, über Bufdi.
Ja, FSJ. Okay. Und zwar im Ausland habe ich es gemacht.
Ah, endlich. Okay. Wie lange warst du wo?
Also ich bin gestern bin ich wiedergekommen. Ich war ein Jahr in Ruanda, in Afrika.
Und hast dort was gemacht?
Ich habe in einer lokalen NGO gearbeitet, die viel mit Straßenkindern zu tun hatte.
Und deine Aufgabe?
Eine wirkliche Aufgabe hatte ich erstmal nicht. Ich kam an, dann wurde mir das Projekt vorgestellt, mir wurden die Kinder vorgestellt und dann musste ich mir selber so meine Aufgaben suchen. Also die NGO, die sieht so aus. Es gibt natürlich viele Straßenkinder, Ruanda ist nicht das reicheste Land auf der Welt. Und unser Ziel war es, die Straßenkinder vom Straßenleben wegzuführen, weil auf der Straße lernen sie schlechtes Benehmen, viele schlechte Dinge. Und wir haben ein Gebäude zur Verfügung gehabt, in dem wir verschiedene Aktivitäten für die Kinder zur Verfügung gestellt haben. Und dann habe ich auch Aktivitäten übernommen. Zum Beispiel habe ich das Fußballtraining gemacht. Dann habe ich das mit einem anderen Freiwilligen vorbereitet, habe Übungen vorbereitet, durchgeführt. Und natürlich auch wichtig, über Themen zu sprechen wie Disziplin, Respekt, den Kindern auch was beizubringen. Und nebenbei, also wie gesagt, man muss sich die Aufgaben suchen, kann man halt auch Spenden versuchen zu sammeln. Ich habe versucht, Videos zu machen, in irgendeiner Weise halt den Kindern und der Foundation zu helfen. Das war so die Hauptaufgabe.
Mhm. Was würdest du sagen, wie lange hast du gebraucht, um sinnvoll, vollwertig mitarbeiten zu können?
Also das hat natürlich auch ein bisschen gedauert. Man muss sich erstmal gewöhnen ans Wetter, Klima, auch an die Leute.
Kultur.
Kultur und auch an die Sprache. Also man spricht natürlich dann auch Englisch. Oder halt Kinyarwanda, das ist die Amtssprache in Ruanda. Und die Kinder, die sprechen natürlich dann auch eher Kinyarwanda und ich spreche natürlich kein Kinyarwanda. Das heißt, ich habe immer einen gebraucht, einen lokalen Freiwilligen, der für mich übersetzt hat. Und dann spricht man natürlich auch etwas anderes Englisch. Also man hat schon eine Weile gebraucht. Normal sagen die Freiwilligen, man braucht so 3 Monate. Um so richtig anzukommen. Aber ich denke, am Anfang hat man auch viel Motivation gehabt und dann hat man halt auch versucht, einfach Eigeninitiative zu ergreifen und Briefe dann halt nach Deutschland zu schreiben, kann man auch in Deutsch machen und irgendwie Spenden zu sammeln oder auch einfach Videos zu drehen. Dafür muss man ja auch nicht so viel Eingewöhnungszeit haben. Also man hatte halt viele Freiräume und die konnte man halt dann auch sinnvoll nutzen, wenn man möchte.
Ich frage eher nach dem Sinn der ganzen Sache, wenn du sagst, man hat halt auch eine gewisse Zeit gebraucht, 3 Monate, ne, um richtig dabei zu sein. Das Ganze kostet ja irgendwie auch was. Es kostet auch Arbeitskraft vor Ort, dich einzuarbeiten. Ich weiß wirklich nicht, wie sinnvoll sowas irgendwie im Ausland ist. Ob man wirklich ich meine, um Gottes Willen, das ist eine tolle Erfahrung und eine wichtige Erfahrung wahrscheinlich so für dich. Ich meine jetzt nur so vom Mehrwert für die Menschen vor Ort. Ist es nicht irgendwie besser, wenn da jemand kommt, der dann 3-4 Jahre dort bleibt, um das besser umzusetzen, als jemand, der ständig wechselt und die Leute, die man immer wieder neu einarbeiten muss?
Ja, also im Ausland zu arbeiten, das kommt natürlich immer aufs Projekt drauf an. Ich muss sagen, für mein Projekt hatte ich super viel Glück. Ich habe meine Arbeit als ziemlich sinnvoll für mich selbst und auch für die Kinder gesehen. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn dann ein deutscher Freiwilliger, der man wird natürlich als Weißer auch als Vermögen angesehen. Mhm. Und wenn dann einfach nach Ruanda kommt und Geschenke verteilt, muss man halt aufpassen, dass sich dieses Land oder auch die Kinder nicht daran gewöhnen, einfach Geschenke zu erhalten, obwohl sie nichts dafür groß getan haben.
Also natürlich nicht weiter in diese Battle-Stellung drängen.
Ja, genau. Genau. Und es gibt ja auch immer diese kritische Seite am Freiwilligendienst und die ist ja auch gerechtfertigt. Und auch, man muss auch, es gibt auch gerechtfertigte Kritik. Also dieses ein Jahr war auch zu kurz. Also für mich persönlich war es gut. Irgendwann vermisst man ja auch die Heimat. Aber für die Foundation und auch für den Chef, der das alles betreibt und er muss halt jedes Jahr die Leute neu einführen und ja. Die haben halt jedes Jahr dieselben Schwierigkeiten.
Eine Rede.
Und, ja, genau. Also es wäre schon sehr sinnvoll, auch länger dort zu bleiben und auch Leute, auch für mich war halt das Problem mit den Kindern, war ja die hauptsächliche Arbeit und wenn ich dann die Sprache der Kinder nicht spreche, ist es natürlich auch nicht immer einfach.
Suboptimal.
Genau.
Du hast natürlich keinen Vergleich, aber einfach mal so aus deiner Erfahrung heraus. Glaubst du, ein freiwilliges soziales Jahr hier in Deutschland in einer Einrichtung hätte mehr dazu geführt, anderen helfen zu können? Oder dass du mehr hättest helfen können? In welcher Form auch immer?
Also das kann ich natürlich schwer beurteilen, aber grundsätzlich denke ich, so ein Freiwilligendienst, auch gerade im Ausland, ist mehr hilfreich für den Freiwilligen an sich. Also natürlich wird es immer so formuliert, man geht ins Ausland und hilft den armen Kindern, aber im Endeffekt hat ein Freiwilliger, jetzt in diesem Fall ich glaube, ich habe viel mehr gewonnen als die Kinder, als die Kinder selbst oder die Foundation. Und ich finde, also das war mir dann auch ein bisschen klar, also so, man muss dann halt auch ein bisschen egoistisch sein. Natürlich habe ich versucht, Spenden aufzutreiben, habe es auch geschafft und damit haben wir den Kindern auch Schulgebühren gezahlt und man, also in Deutschland ist es halt nicht so klar, man geht einfach zur Schule, aber man muss halt schon, man kann sich halt schwer ein Leben ohne Schule vorstellen und das macht schon einen riesen Unterschied. Von daher hat man schon auch geholfen, aber im Endeffekt habe ich, denke ich, mehr profitiert als die Kinder oder die Foundation.
Nun gut, ich habe es gefürchtet.
Ja, so ist es.
Das Absurdeste, was dir passiert ist in diesem letzten Jahr?
Also ich bin krank geworden, ich habe Malaria bekommen, aber das hört sich schlimmer an, als es im Endeffekt ist. Man fühlt sich halt super schlecht. Ich habe mich einen Tag super schlecht gefühlt, aber dann bin ich zum Arzt, der hat mir bestätigt, dass ich da Malaria hatte und dann war ich im Endeffekt auch froh, dass ich es hatte, weil ich dann wusste wenigstens, was ich habe und dann konnte ich Tabletten nehmen und dann ging es mir auch wieder besser. Aber ansonsten war es wirklich, ich hatte super viel Glück, keinen Unfall gehabt, sonst was. War ein super Jahr.
Glaube ich. Sicherlich coole Erfahrungen gemacht dabei. Mhm. Finn, dann freut es mich, dass du direkt am Tag 1 nach deiner Rückkehr hier angerufen hast. Danke für deine Geschichte.
Ja, ich habe zu danken.
Die Sendung ist nämlich damit vorbei. Ich wünsche dir eine schöne Nacht.
Ja, danke, gleichfalls. Schönen Feierabend.
An alle anderen sage ich danke fürs Zuhören, jetzt hier mitten in der Nacht oder falls ihr das Ganze im Nachhinein über Podcast hört. Vormittags, tagsüber, wann ihr auch immer die Late Line hört. Wenn es Vorschläge gibt für andere Themen, gerne über lateline.de abliefern. Aber das sagt gleich in ein paar Minuten nach dem Song auch der gute Mann mit der Stimme. Ich bin Johannes Astroth, ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Oder eben Vormittag oder Mittag, je nachdem. Wir verstehen uns.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4. Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
Unser Ding.
Und
UFM.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.